Abend, meine Damen und Herren. Zum zweiten Webinar in unserer Reihe Die Entdeckung des Ich, Fragen zu unserer Identität, heiße ich Sie herzlich willkommen. Gestatten Sie mir, dass ich mich ganz kurz vorstelle. Ich bin Maria Groß, Vorsitzende des Vereins Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V., der die drei Vortragsabende initiiert hat. Ich werde Sie als Moderatorin durch den Abend begleiten. Knotenpunkt Begegnung verbindet ist ein freundschaftlicher Zusammenschluss von Menschen, denen die Mitteilung des christlichen Glaubens in Kultur, Bildung und Erziehung ein Anliegen ist. Verbunden damit ist der Wunsch nach Begegnung und Verständigung zwischen Personen unterschiedlicher Weltanschauung, Religionen und Nationen. Unser Ausgangspunkt ist, dass der Mensch ein Suchender ist. Er ersehnt mit seiner ganzen Freiheit, Intuition und Liebe ein schönes und erfüllendes Leben. Vernunft und Klugheit helfen ihm, seine inneren und äußeren Bedürfnisse zu erkennen und Antworten dafür zu entdecken oder zu entwickeln. Auf diesem Weg wollen wir uns gegenseitig und andere Menschen begleiten. Heute Abend dürfen Sie erneut nicht nur zuschauen und zuhören, sondern selber mitwirken. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen und Anmerkungen an die schon eingeblendete E-Mail-Adresse dieentdeckungdesichfragen@web.de. Ich werde Sie dann in das Gespräch mit unserer Referentin einfließen lassen, damit wir so miteinander ins Gespräch kommen. Im Mittelpunkt unserer Reihe Die Entdeckung des Ich steht die Frage der Identität. Was macht mich, was macht mein persönliches Menschsein aus? Was ist der Punkt, auf den hin all mein Empfinden, Fühlen, Verstehen in Erwartung einer Fülle zulaufen? Unser Gast heute Abend ist Frau Professor Hanna-Barbara Gelfalkowitz. Wir sind sehr geehrt durch ihre Mitwirkung, nicht zuletzt, weil sie erst vor wenigen Tagen den Ratzinger-Preis aus den Händen von Papst Franziskus in Empfang genommen hat. Der Ratzinger-Preis wird seit 2011 vergeben und wurde von einer Kommentatorin als Nobelpreis für Theologie bezeichnet. Noch einmal sehr herzliche Glückwünsche an Sie, Frau Professor Gelfalkowitz, und vielen Dank, dass Sie trotz der Anstrengungen der Reise bei uns zugeschaltet sind. Aus Ihrer Vita nenne ich nur wenige Punkte, denn die ist einfach zu umfangreich und vielfältig. Frau Professor Gelfalkowitz ist Religionsphilosophin und war von 1993 bis 2011 Inhaberin des Lehrstuhls für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Seit 2011 leitet sie das Institut EUFRAT, das Akronym steht für Europäisches Institut für Philosophie und Religion, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz bei Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Religionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere bei Edith Stein und Romano Guardini. Es gehört aber auch dazu die Phänomenologie der Gabe, und damit sind wir schon ganz nah am Titel Ihres heutigen Beitrages, der lautet: Das Geheimnis der großen Annahme. Was ändert sich, wenn ich mich selbst als Geschenk begreife? Frau Professor Gelfalkowitz, übernehmen Sie bitte das Wort.
Wunderbar, dann einen schönen Abend allen, die zuhören. Ich freue mich sehr. Es ist ein großes Thema und ich freue mich auch sehr auf ein Gespräch. Sie haben gehört, ich bin Religionsphilosophin. Bei Philosophie hat man meistens ein wenig Bangnis, dass das zu kompliziert wird. Das hoffe ich nicht und ich glaube es auch gar nicht. Denn Philosophie artikuliert und spricht eigentlich über die Fragen, die wir alle haben. Das ist ja ähnlich wie bei der Theologie. Und in dem Sinne gibt es jetzt zwar Berufsphilosophen, aber im Grunde unseres Daseins steht immer die philosophische Frage, damit sind wir dabei, wer bin ich? Und ich beginne mit dem ersten Gedanken. Meine größte Frage bin ich selbst. Kinder können hingegeben schlafen. Vieles ist in ihrem Schlaf enthalten. Vertrauen, Getragensein, Fraglosigkeit. Erst wenn sie größer werden, kommen sie ins Grübeln. Und das verrät eine offene Flanke in unserem Dasein. Wo war ich, bevor ich bei euch war? Und die Eltern suchen nach verlegenen Antworten, denn es kann durchaus Tränen geben, wenn die Auskunft lautet, bevor du bei uns warst, gab es dich noch nicht. Die Frage wandert mit durch die Altersstufen und sie ändert sich dabei. In der Pubertät heißt sie, wer bin ich eigentlich? Und wie peinlich, wenn man keine rechten Antworten findet. Man ändert seinen Vornamen, seine Frisur, lässt sich piercen und tätowieren und findet sich immer noch scheußlich und missraten. Manchmal heißt die Frage träumerisch, was wäre, wenn? Wenn ich andere Eltern hätte, dünner, dicker, schöner, klüger, ausgeglichener wäre. Die Frage kommt auch aufsässig. Bin ich überhaupt gefragt worden, ob ich leben will? Ich sitze ohne meine Zustimmung in einem Zug, der irgendwo hinfährt, aber wohin? Dostojewski hat einmal formuliert, ich will meine Fahrkarte zurückgeben, die Fahrkarte für das Leben. Aber an wen? Wer so denkt, der schläft schon schlechter. Denn er lebt irgendein Leben, aber nicht seines. Und so sucht er das unklare und falsche Leben künstlich aufzureizen oder zu betäuben. Bei solcher Betäubung helfen gerne andere mit, die für teures Geld ein anderes und angeblich glänzenderes Leben verkaufen. Anspruchsvoller sind nun Kurse mit dem beschwörenden Titel Sei du selbst. Ein anderes Angebot hatte den irgendwo tollen Titel Such die wilde Frau in dir. Und nicht selten, für viel Geld, kommt es dann auf die Antwort heraus, die therapeutisch schwer erarbeitet wird, ich bin okay. Um wirklich bei sich anzukommen und nicht nur bei okay, müssten wir wissen, woher wir stammen und wohin wir gehen. Doch das Geheimnis der Herkunft ist unerschütterlich wie das Geheimnis der Zukunft. Wir begreifen es nicht. Wir begreifen uns nicht. In Grimms Märchen gibt es eines vom Fundevogel. Ein Jäger hört ein Neugeborenes im Wald schreien. Er klettert auf den Baum, weil das Geschrei von daher kommt. Er findet es oben in der Baumkrone. Und das Kind trägt ein Seidenhemd und eine Goldkette, Zeichen seiner Herkunft. Er nimmt es mit, er zieht es auf. Natürlich zeigt sich später, es ist ein Prinz. Die Botschaft des Märchens heißt, Kinder sind Findlinge aus hohem Hause. Und noch viele andere Märchen wissen das. Noch eines von den Gebrüdern Grimm mit Titel Allerleirau. Die angebliche Küchenmagd Allerleirau ist eigentlich eine Prinzessin. Sie war aber vor ihrem eigenen Vater an einen anderen Königshof geflohen. Sie verkleidet sich in einen Wüstenpelz. Aber darunter schimmert das Sternenkleid, am zweiten Tage das Mondkleid und am dritten Tage das Sonnenkleid. Und der junge König erkennt sie an diesem Schimmer. Er heiratet sie dann natürlich. Unter seiner Verkleidung, so die Botschaft, hat der Mensch eine königliche Abstammung. Und er bewahrt sie wie eine kleine, flackernde Flamme, trotz aller Ungewitter, trotz aller Abstürze. Aber woher wissen wir das? Gibt es nicht genug Menschen, die keine Antwort auf ihr eigenes Dasein finden? Sie werden von der bohrenden Frage umgetrieben, was ist der Sinn meines verpuschten, leeren, zerstörten, langweiligen Daseins? Wir können es noch schärfer zuspitzen, wenn es nämlich einmal auf den Tod zugeht. Der Tod nimmt uns ja aus der Hand, was wir sind. Vielen schlägt er sogar aus der Hand, was sie sind. Aber wenn ich in das Dunkel verschwinden muss und ich komme doch offenbar aus diesem Dunkel, bin ich dann nur das Spiel eines Augenblicks, das Aufblitzen einer Götterlaune? Bin ich das Ausatmen der großen Weltenergie, die mich gleichmütig wieder einatmet? Bin ich ein aufsprühender Tropfen, der wieder in den Urozean zurücktropft und vergeht? Diese Bilder stammen aus dem alten Indien. Indien kennt für das gleichgültige, immer drehende Rad des Lebens keine Lösung. Es kennt nur die Wiedergeburt, aber eben nicht als Segen, sondern als Fluch. Denn mit der Wiedergeburt beginnt der lastende Kreislauf immer wieder von vorn. Ja, diese Empfindung wurde so bedrohlich, also nie mehr aus diesem Rad herauszukommen, dass der Buddha, der ursprünglich ein Hindu war, forderte, das Rad müsse einmal im Nichtsein stillstehen, im Nirvana vergehen. Freilich, das ist das Problem, ist dann alles mitgelöscht, was ich heißt. Die Frage stirbt mit dem Fragenden. Das Leiden wird gelöst, weil der Leidende verschwindet. Nicht nur Indien kennt solche Bedrängnisse. Auch Europa hat gefragt, ist das Leben ein Traum? Ist der Traum ein Leben? Heute fragen wir noch viel materialistischer. Bin ich nur ein winziges Element im biochemischen Kreislauf der Natur? Welcher Zufall hat mich ausgespuckt? Wir gehen nun in eine zweite Überlegung und ich nenne sie halb-halb. Das heißt, wir betrachten einmal die merkwürdige Art, wie wir existieren. Wir wissen über uns, der Mensch ist ein zerbrechlich Wesen. Uneinheitlich, nämlich ausgespannt zwischen der Biologie, das ist unser Leib, unser Geschlecht, unsere Anlagen mit Gift, ausgespannt zwischen dieser Biologie und der Individualität. Wir übersetzen sie gleich mit der Einzigkeit unserer Existenz. Mich gibt es nicht zweimal. Wir können sogar besser sagen, der Personalität. Und sie drückt sich unverwechselbar aus, eben einmalig, im Gefühl, im seelischen Leben, im Geist. Die Griechen kennen den Kentaur, ein Fabelwesen aus Pferdeleib mit Menschenkopf. So hat man auch den Menschen einmal gedeutet, symbolisch, das Tier mit dem göttlichen Funken in sich. Und weiter, es gibt einen Streit des Tierischen und des Göttlichen in uns. Das meine ich mit halb-halb. Allerdings auch um uns befindliche Dinge, auch die Pflanzen, auch die Tiere, ja auch der Kosmos, sind doch in einem ähnlichen Sinne zerbrechlich. Sie sind endlich, sie sind zeitgebunden. Aber der Unterschied zu uns, wir sind die einzigen Lebewesen, die das auch wissen. Und das meint ja, die davon bis ins Innerste berührt und verstört sind. Im 19. Jahrhundert gab es Frühformen der Psychologie, noch ganz unentfaltet. Sie legten die Existenz in ihren Tiefen frei. Was fand man dort? Man fand die Angst am Boden des Daseins. Niemand ist Herr seines Lebens, weder des Anfangs noch des Endes, weder der Herkunft noch der Zukunft. Wir sind nicht einmal Herr im eigenen Leibe, so haben wir durch Sigmund Freud später gelernt. Er nannte das eine Kränkung, denn wir sind stattdessen Beute unseres Unbewussten, nämlich einer Triebwelt, die wir wenig im Griff haben. Nietzsche, noch einmal 19. Jahrhundert, hat formuliert: In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele, aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit, sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Das Menschliche ist brüchig, von einem eigenartigen Versagen bedroht, eben zwischen Trieb und Geist. Das immer neue Ärgernis, immer wieder ein Anstoß lautet, das Ganze unseres Daseins ist tief irritiert. Das Barock hat unübertrefflich grob formuliert, so lasse ich einmal auf einem Grabstein: Humus, Fumus, Sumus. Dreck und Rauch sind wir. Wir können es nüchterner ausdrücken mit Arnold Gehlen, einem der großen Anthropologen der 1930er Jahre: Mängelwesen Mensch. Das heißt, die Anthropologie, die Kunde vom Menschen, trifft auf das eingewurzelte menschliche Leid am krummen Wuchs. So würde es Nietzsche noch einmal nennen, der Verkünder des prachtvollen Tieres war. Adler und Panther sollten wir sein. Das wäre das Vorbild des naiv vitalen Menschen. Aber die Schwächlichen, die Verletzten, die dem Leben nicht gewachsenen, sind die Beleidigung des Lebens. Das sind markige Sätze. Sie rühren einen ursprünglichen Instinkt an und sie haben ohne Zweifel auch nicht einfach Unrecht. Gib den Karlauer, es ist besser gesund als krank zu sein. oder noch mehr, besser reich und schön als arm und hässlich. Aber die Normalität ist genau umgekehrt. Vieles an uns ist arm und hässlich. Gebrochensein ist konstitutiv, das meint also grundsätzlich gegeben für alles Menschliche. Unabhängig von unserem Willen, es ist unvermeidlich. Leidwesen Mensch, nicht nur Mengewesen Mensch, Leidwesen. Und so meldet sich die ewig wurmende Frage, warum ist menschliches Leben wie alles Leben mit so viel Fehl angelegt? Halbsein gehört jedenfalls zu den menschlichen Grunderfahrungen. Im Mythos ist der Held am ganzen Leib mit Drachenblut gestählt. Nichts kann ihn verwunden. Aber an einer kleinen Stelle, wo das Lindenblatt saß zwischen den Schulterblättern, so bei Siegfried, ist er verwundbar. Diese eine kleine Stelle lässt sich offenbar durch nichts abdichten. Und durch sie kommt letztlich der Pfeil, der den Tod bringt. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht, sagte Georg Büchner im Woyzeck. Aber was folgt jetzt daraus? Eigentlich nur eine Form von Verzagen. Es folgen vor allem einige Missverständnisse und dann ein falsches Verhalten. Wir betrachten ein falsches Verhalten zuerst. Die ewige Suche nach sich selbst. Und zwar in einem Missverständnis, verzweifelt man selbst sein Wollen. Der Ego-Trip. Dieser großartige Ausdruck, verzweifelt man selbst sein Wollen, stammt von Kierkegaard. Das ist jetzt unser dritter Gedanke. In seinem Meisterwerk, der Begriff Angst, hat er damals die schon moderne Selbstsuche gekennzeichnet mit dieser Verzweiflung. Eine Kuh plagt sich offenbar nicht mit dem Problem, weshalb und ob sie überhaupt eine Kuh ist. Aber wir fragen. Wir fragen auch neuerdings so, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das klingt lustig, es ist es aber nicht. In manchen Formen der Meditation, und Meditation heißt ja nichts anderes als in die Mitte gehen, wird diese Mitte versprochen, aber ohne sie genau auszuleuchten. Ist die Mitte ein Punkt, so wie die Kreismitte? Sitzt sie hinter dem Bauchnabel? Aber Edith Stein, unsere große neuzeitliche Heilige, hat uns bereits daran erinnert, wenn man nur bei sich ist, so die Vorstellung, bei sich anzukommen, können sich zeigen ungewohnte Leere und Stille, sagt sie, ein unbefriedigendes Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens. Das freie Subjekt, die Person, ist als solches gänzlich ins Leere ausgesetzt. Karl Valentin formuliert es natürlich witziger. Liesel Karlstadt bat ihn einmal, doch in sich zu gehen, und er antwortete, war ich schon, ist auch nicht viel los. Verzweifelt man selbst sein Wollen, kann auch eine Mischung von Faulheit und Trotz und Alternativlosigkeit sein. Ich bin eben so, ich kann mich eben nicht ändern. Myself is my castle. So ist die Grundversuchung aller Selbstsuche. Und darin lauert ein Gefahrenpunkt. Es gibt eine einsame Mitte, in die man sich einspinnen kann. Man nennt das nun Cocooning, also wie ein Kokon, in den sich die Raupe einspinnt. Und das wird neuerdings verstärkt durch das immerfort mögliche Einspinnen in die Welt der Medien, und zwar vor allem des dort gezeigten Lebens, das ja kein Leben ist. Einem anderen Leben zuschauen heißt sein eigenes Versäumen. Dann kann man sich das Leben auch gleich sparen. Ist unser Kokon in der Selbstgehörigkeit wirklich die entscheidende Gestalt des Lebens? Vorsicht, die leere Einsamkeit ist ja nichts als die Anima in se curvata, die auf sich gekrümmte Seele, so sagt Augustinus, die in sich selber versackt. Dort lauert das Risiko des inneren Todes. Und wir wissen das durch den Blick auch in unsere Umgebung. Die Suche nach dem Gral des eigenen Selbst hat meist lähmende Wirkungen. Nicht zuletzt geht sie häufig auf Kosten von Partnerbeziehungen, aber auch von Beziehungen zu den Kindern, zu den eigenen Kindern. Es gibt also eine falsche Annahme seiner selbst, den Ego-Trip. Selbstgehörigkeit ist noch nicht die entscheidende Gestalt von Freiheit. Schon in dem Wort Selbstgehörigkeit steckt der Vorgang des Hörens. der zur Hörigkeit entgleiten kann. Sie ist das von sich selbst besessene Leben, das nichts anderem Raum gibt. Das bloße an sich halten, das sich nicht hergeben kann. Und es hat ja auch niemand, dem es sich hingeben will. Hegel, einer unserer großen Vordenker, könnte recht haben, das ist ein ganz starker Satz. Selbstverwirklichung ist Unzucht mit sich selbst. Noch bissiger hat ein heutiger Soziologe formuliert, wer sich selbst sucht, findet sich. Das ist seine Strafe. Ein bisschen schöner dann noch ein anderer Philosoph, Karl Jaspers. Ich muss veröden, wenn ich nur ich bin. Wir schauen uns einmal die Alternative an. Und Kierkegaard, der große Däne, hat noch einmal formuliert, es gibt auch die andere Abwegigkeit, verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Da wartet ein nicht minder gefährlicher Absturz in das fließende Ich, das heute scheinbar erlösend wirkt. Kann ich nicht in verschiedene Gestalten zerfließen? Das verteidigte und verschanzte Selbstsein führt ja häufig in die Langeweile oder in den Selbsthass. Und da kann man dann eben auch nicht man selbst sein wollen. Fließend geworden scheint heute vor allem das Geschlecht, angeblich. Kann ich es nicht umbauen? Fließende Identität braucht kein Selbst. Es braucht nicht einmal einen eigenen Leib. Es behauptet, kein Ankommen in sich selbst zu brauchen. Erinnern wir uns nochmal an den Titel, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ist der Plural die Erlösung? Denken wir einmal darüber nach, damit wir dass wir damit nicht nur ein Ich verstellen, es gibt dann eben viele Iche, wir verstellen damit auch lebendige Beziehungen. Beziehung ist mehr als ein Augenblick. In den Thesen zu dieser Umwandlung meiner selbst, auch meiner Geschlechtsumwandlung, spielt das Rollenspiel die Hauptrolle. Wir agieren anscheinend auf einem Theater. Wir sind auch nur Theater. Der Weg von mir zu mir, den kann ich auch im Plural gehen. Aber gibt es mich denn eigentlich noch? Ich glaube, dass wir uns mit diesen Gedanken einer Umwandlung unserer selbst, und zwar bis in unseren Leib hinein, in einer Dekarnation befinden. Viele von uns kennen den Ausdruck der Inkarnation, also der Fleischwerdung Jesu. Aber betreiben wir nicht eine Entleiblichung, eine Entfleischlichung unserer menschlichen Wirklichkeit? Ich, mein Geschlecht, bin mein eigenes Konstrukt. Auch mein Gegenüber ist ein Konstrukt. Mein Mann ist ein Konstrukt und so fort. Es gibt einen gefährlichen Satz. Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen. Der Satz ist gefährlich, weil er zur Hälfte wahr ist. Ja, wir müssen Wirklichkeit erst deuten. Sie ist nicht nur einfach da. Dazu haben wir Sprache. Aber der zweite und wichtigere Satz lautet, wir deuten Wirklichkeit. Wir deuten etwas, aber eben wir deuten etwas. Wir reden nicht ins Blaue. Wir reden von etwas. Und dieses Etwas ist wichtig. Das ist Gegenstand, das ist auch Widerstand unserer Konstruktion. So stehen wir heute zum Beispiel in der Brandung eines Fortschritts, angeblich, um uns selbst konstruieren zu können. Und wir wollen auch andere konstruieren, Kinder. Ein Kind könnte heute 5 Eltern haben. Die biologische Eispenderin, die Leihmutter, die soziale Mutter. Da gibt es schon einen Dreiklang, Eimutter, Leihmutter, Beimutter. Es kann aber auch den biologischen Samenspender haben und den sozialen Vater. Damit sind wir beim totalen Designerkind. Aber diese immer wieder korrigierte Selbstinszenierung setzt sich zunehmend durch. Im Silicon Valley in den USA schwebt dem Mathematiker Ray Kurzweil der Einbau von Nanocomputern in den menschlichen Körper vor. Natürlich kann ich dann meinen Computer auch immer neu programmieren. Aber vielleicht programmieren ihn auch andere? Fragezeichen. Die fortschrittliche Frage Ray Kurzweils lautet, braucht die Zukunft noch den bisherigen Menschen? Die Antwort lautet natürlich nein. Warum? Weil der bisherige Mensch begrenzt ist. Und deswegen heben wir die Grenzen, zwischen dem im Fleisch, durch Plastik auf, durch Computer, durch immer neue nanotechnische Einbauten. Das heißt aber auch, Grenzen zwischen Ich und der Fremdsteuerung werden fließend. Unsere Lebenswelt ist auf dem gefährlichen Weg zur Überwindung des eigenen Daseins. Und die neue Zielvorstellung heißt Transhumanismus. Wollen wir wirklich trans werden in dieser Weise? Solange wir zur eigenen Software werden, mit einer dauernden Veränderung, dauernden Neubespielung, kennzeichnet diese Vision eine Zerstörung des Ich. Zum Ich gehört der Leib, aber wenn ich den heutigen Leib nur betrachte, als etwas, was ich dauernd dekonstruieren kann, wenn ich das männliche und weibliche Geschlecht immer nur in Konstruktzwänge bringe, ja, hast du denn noch nie probiert, ein Mann zu werden oder eine Frau zu werden? Dann ist eine Freiheit gelungen, in der ich die Freiheit der Selbstzerstörung habe. Der Schritt zu dem bereits in der vorigen Jahrhundertwende aufgetauchten Frage vom dritten Geschlecht liegt nahe. Und 2018 hat der Deutsche Bundestag ja nach einer kaum geführten Diskussion ein neues Personenstandsgesetz abgesegnet. Dieses Gesetz eines dritten Geschlechts gibt es in keiner anderen Nation, nur bei uns. Und es hat sich erstmals weltweit auf eine subjektive Empfindung berufen. Und zwar eine subjektive Empfindung meiner selbst, aber nicht mehr auf Tatsachen. In diesem Sinne wird Geschlechtsleben heute inszeniert. Wir tragen eine jeweilige geschlechtliche Maske. Aber diese Maske verbirgt gar kein Ich mehr. So hat eine bedeutende Theoretikerin gesagt, nämlich Jane Flax. Diese Maske verbirgt gar kein Ich mehr. Und es wird heute immer leichter, sich zu desintegrieren. Die virtuelle Welt erlaubt uns, das Ich vermeintlich auszutauschen. Wir können auch Pseudo-Begegnungen haben, auf dem Schirm, im Smartphone, mit einer anderen, spielerisch erprobten Identität. Das verpflichtet zu nichts. Scheinwelten, so etwa in dem Spiel Das zweite Leben, ersetzen die wirkliche Welt. Stattdessen, wir müssen einmal nun umschalten. Gegen alle Selbstkonstruktionen, gegen alle Technik, gegen alle angeblichen Neuformatierungen, sagte eine Frau des 16. Jahrhunderts einen tollen Satz, sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Die Frau hieß Teresa von Avila. Aber wie lebe ich mein ganzes Leben? Fragezeichen. Wir sind beim vierten Gedanken zum Ich wachsen in drei Spannungsbögen. Wir schauen uns einmal die Spannungsbögen des Daseins an. Und wir haben schon gesehen, dass Dasein eben nicht einfach ist. Das soll auch gar nicht behauptet werden. Erst einmal lässt sich sogar tröstlich begreifen, dass niemand von uns mit einer runden, vollen Identität beginnt, von der er dann beständig abfällt. Nein, identisch werden ist eine lebenslange Aufgabe, inmitten unerhörter Spannungen. Aber Spannungen heißt eben auch Vitalität. Und wie kommen wir in diesen Spannungen dann tatsächlich zu einem lebendigen Dasein? Wirklich, niemand ist von Anfang an schon bei sich zu Hause. Wir können gar nicht naiv beginnen. Identität wird immer schon durch Wachstum aufgebrochen. Und wir schauen uns drei Bögen dieses Wachstums an. Identität, Ich-Sein, wächst zunächst von außen nach innen, nämlich vom Wir zum Ich. Zunächst sind wir in eine Familie hineingeboren und wir wachsen an der Schätzung oder Ablehnung anderer. Bevor wir Ich sagen, haben wir eine Wir-Identität. Erst aus dem Wir entfaltet sich entwicklungspsychologisch das schwache Ich. Später werden wir durch Freunde, die Schule, die Umwelt, die Beziehungen zum Ich entfaltet. Anfänglich erst durch wenige Gesichter, vielleicht nur durch eines, die Mutter, den Vater, dann kommen die Geschwister. Auf jeden Fall aber, die anderen sagen mir, wer ich bin. Vor der Ich-Identität, doch mal, steht die Wir-Identität. Und wenn sie vorenthalten wird, wenn wir zu wenig Bestätigung von den anderen bekommen, bleiben wir ein Leben lang schwach. Glauben wir ein Leben lang nicht wirklich an uns selber. Es muss dann mühsam nachgearbeitet werden. Die zweite Spannung. Später wächst die Identität auch von innen nach innen. Etwas schöner ausgedrückt, im Weg von mir zu mir. So nannte das die Philosophin Simone Weil. Und das ist ein schwieriger Weg. Schwierig. Nie ganz auszugleichen ist das Auspendeln der eigenen Kräfte und Schwächen, von Nähe und Ferne zu anderen, von Selbstliebe, die wir dringend brauchen, aber auch von Selbstdistanz, auch Selbstkritik, auch Selbstablehnung. Bloße Verliebtheit in mich selbst führt mich nicht zu mir. Also in sich selber stehen, aber sich auch von sich entfernen. Und das ist eine wirkliche Spannung. Und nun gibt es eine dritte Lebensspannung, die wohl entscheidendste. Ich zitiere ein Wort des heiligen Augustinus, der ja auch lange brauchte, um zu sich selbst zu kommen. Im Grunde genommen seine Kindheit und seine Jugend ja bis ins Mannesalter hinein in einem beständigen, von ihm später gesehenen Leerlauf war. Sein Wort heißt, und ich sagte, jetzt fange ich an, da ich auch aus mir selbst auszog. Hier ist keine Gefahr mehr, denn in mir selber zurückzubleiben, das war die Gefahr. Es mag herausfordernd klingen, ein Nachdenken über Identität mit diesem Wort zu öffnen. Identität wächst von innen nach oben. Wir hatten jetzt zunächst einmal von außen nach innen, dann auch von innen nach innen zu mir selbst, aber jetzt nun von innen nach oben. Die Frage lautet, was ist oben? Oben ist alles, was uns lösend aus uns herauszieht. Das sind Ziele, Horizonte, Hoffnungen. Übrigens auch Schönheit, also etwas, was lockt und klassisch und unübertroffen, die Liebe. Die Liebe zieht. Wir bleiben einen Moment nochmal bei dem Ausdruck der Spannung. Selbstsein verlangt nach Lebendigkeit und das ist immer auch Spannung. Spannung heißt auch wesentlich Überstieg. Nicht nur einfach irgendwo verharren, sondern auf etwas zulaufen, was sich lohnt als Ziel. Das heißt aber, die Mitte liegt nicht in uns, ebenso wenig wie sie physisch im Bauchnabel liegt. Wir sind nicht als Egoisten geschaffen. Der Ego-Trip löst uns nicht. Wir sind in einer Hochform geschaffen, als Liebende. Die Mitte liegt in einem Du und kehrt von dort zum Ich zurück. Und so sind wir auch dem Du überantwortet, ja sogar ausgeliefert. Überantwortet im Heilen und ausgeliefert auch im Verwunden. Im Buch der Sprichwörter in der Bibel heißt es, gleich wie im Wasser sich das Antlitz spiegelt, so auch ein Menschenherz in dem des anderen. Besonders schön formuliert wird dieser Zusammenhang übrigens von Goethe mit einem Ausdruck, der grammatisch nicht gut ist oder gar nicht zulässig ist, aber es ist einfach zauberhaft und ich formuliere es. Du bist mein. Und nun ist das Meine meiner als jemals. Damit haben wir schon das Eingeholtwerden von dieser Spannung. Das Herausgeholtwerden aus sich selber ist Glück. Ein anderer holt mich. Und im anderen finde ich zu mir. Das ist ein schwieriges und gefährliches Glück. Schon Platon hat gezeigt, dass der Eros treibt und jagt als ein Jagdhund. Er nennt ihn so. Und der Eros treibt hin und drängt hin auf einen Gott, der keinen Namen hat. In einem anderen antiken Bild müssen die Liebenden sogar auf einen Panther reiten. Liebe ist nicht einfach eine Lebensversicherung. Der Panther kann auch abwerfen. Aber wenn die Liebe gelingt, ist sie ein wunderbares Abenteuer. Du sagst mir, wer ich bin. Wenn wir das tiefer lesen, heißt es, das Ganzwerden, ich werden, zu mir finden, nicht einfach gemacht, gewollt, hergestellt wird, sondern dass es Antwort ist. Antwort auf ein Herauslocken. Ganzwerden heißt sich aufmachen, zu etwas oder zu jemand, der mich herausfordert, sogar herauszieht aus mir selbst. Das schauen wir uns jetzt genauer an bei dem im 15. Gedanken. Ich habe ihn überschrieben mit etwas, was wir schon angesprochen haben, noch einmal in die vier Worte: Du gibst mich mir. Es gibt ein tiefes Verlangen nach diesem Herausgezogenwerden. Immer wieder suchen wir ein Gegenüber. Ein geniales Wort, das besteht aus Gegen und Über. Also einem Gegenüber, aber das auch uns hinaufzieht, über hinaus. Zum Glück meiner eigenen Mitte gibt es das Gegenglück. Also bei mir zu sein und dennoch auch dir zugewandt zu sein. Davon reden die religiösen Kulturen. Nicht wenige, freilich vor allem die asiatischen, nennen das einen Überstieg ins Nichts. Es gibt Religionen, wo die Last der Existenz in der Lust des Nichts aufgeht. In der Lust, alle endlichen Hemmungen in einem einzigen Abwerfen loszuwerden. Dann wäre der Übergang letztlich eine Befreiung von mir selbst. Er wäre ein Untergang. Ist das die einzige Möglichkeit? Es gibt noch eine tiefere Möglichkeit, nämlich ankommen, ohne dass man einschmilzt oder untergeht oder sich selbst los wird. Nein, indem man dabei zugleich bewahrt wird. Bewahren heißt ja auch wahr machen. Was macht mich wahr? Diese Möglichkeit gibt die biblische Überlieferung. Wir sind nun in der Spannung von innen nach oben, also in dieser Grundspannung unseres Daseins. Die biblische Überlieferung spricht von der Grenzüberschreitung, nicht als Untergang, nicht als Tropfen, der im Meer, im großen Ganzen, im Nichts verschwindet. Nicht das Bild des Meeres, das ist ja völlig anonym, sondern ein anderes Bild entzündet das Denken. Die Liebesbegegnung mit Gott. Und die Liebesbegegnung besteht nicht darin, und sie hat noch nie darin bestanden, dass zwei unterschiedslos eins werden. Das wäre ja kannibalisch. Viele meinen, dass Liebe ein Verschmelzen bedeute. Nein, die Liebenden bleiben vielmehr in der Seligkeit der Einheit erhalten. Was könnte man denn sonst lieben? Nicht heißt der Satz, du bist ich. Er heißt viel schöner, du bist mein. Und ich bin dein. Und auch das, was uns stört, was nicht zur eigenen Kontur gehört, das Kleinliche, das Haltlose, das Selbstverbohrte, das Verbitterte an mir, kann doch von einer anderen Hand gelöst werden. Du sagst mir, wer ich bin. Am Du gewinnt sich das Ich. Immer wieder diese wirklich herrlichen Sätze. Das erfahren wir in der Liebe. Das erfahren wir auch. Nun kommen wir zur Gabe. Wenn wir uns nämlich als die Gabe eines großen Gebers begreifen. Jemand wollte, dass ich sei. So nochmal Augustinus. Jemand wollte, dass ich sei. Darin lockt eine aufspringende, auf uns zuspringende Kraft. Im Psalm heißt es doch, du belebst mich neu. Du hebst aus den Tiefen der Erde wieder empor. Und so ist die Vorstellung von mir selber nicht ein geschlossener Kreis, sondern eine Ellipse. Eine Ellipse ist das mathematische Symbol mit zwei, also ein zerdehnter Kreis gewissermaßen, mit zwei Mittelpunkten. Und dazwischen findet ein Gespräch statt. Zwei Mittelpunkte. Es gibt den Schöpfer und es gibt mich, das Geschöpf. Und dazwischen ist das Gespräch. Du gibst mich mir und ich antworte dir. Dann kann ich mich lieben. Dann kann ich mich lieben. Ich kann mein Geschlecht annehmen, meine Fähigkeiten, meine Grenzen, mein Können, mein Nicht-Können. Denn du wolltest mich. Und du findest mich schön. Und so finde ich mich schön. Meine Gaben sind von dir. Nicht von der Biologie, der Natur, einem chemophysikalischen Prozess, von irgendeiner anonymen Macht, die mich irgendwie zusammengebacken hat. Alles viel zu wenig. Nein, im Kern wollen wir zulaufen auf den einen, der mich geschaffen hat. Ihn kennenlernen. In ihm lerne ich ja mich kennen. Warum hat er mich mir gegeben? Er wird mir den Tisch decken, sagt das Neue Testament. Er wird sogar die Hochzeit vorbereiten. Unglaubliche Bilder, die da auftauchen. Viele Religionen teilen die Analyse des Menschen. Wie könnte man sie nicht teilen? Die Analyse des zerbrechlichen und zerbrochenen Glücks. Aber wissen Sie wirklich vom Weg zum vollen Wiederfinden des Verlorenen? Keine Religion ist kühner als die Botschaft Christi. Das heißt, sie deckt die immer wieder entgleitenden Wahrheiten auf. Das Geheimnis heißt, du hast mich gewollt. Das ist die höchste Wirklichkeit. Ich kann mich selbst als Gabe leben. Meine Vorlieben, Interessen, Freuden. Auch meine Grenzen. Nicht meine Fehler, sondern dasjenige, was mich in mich selbst hineinsetzt. Also dasjenige, was mich auch stabilisiert. All das kann ich als Geschenk eines anderen betrachten. Wenn ich mich als Gabe sehe, kann ich entzückt das eigene Dasein annehmen. Genauer, ich kann meinen Urheber entdecken. Dich. Diese beglückende Beziehung heißt sogar auf ewig. Du wolltest, dass ich bin. Das ist Glück. Der große Theologe Hans Urs von Balthasar aus der Schweiz hat einmal in einem einzigen Satz formuliert: Hingerissen werden ist der Ursprung des Christentums. Dann zerspringt in mir die Selbstsucht, der Panzer des Ego. Es verstummt der Sog des sich selber Machens. Es zerspringt aber auch die Selbstflucht, vor sich selbst davon zu laufen. Versuchen wir es einmal gegen die eigene Versuchung zum Kleinmut, gegen die eigene Versuchung zur Unterschätzung, gegen die eigene Versuchung, von uns nichts zu halten. Versuchen wir es einmal mit dem großgedachten, großentworfenen biblischen Gedanken. Wir kommen aus göttlichem Anruf. Von diesem Gewolltsein gegen alle menschlichen Zweifel weiß und spricht die Schrift. Und sie bietet nicht nur ein leerdrehendes Rad des Zufalls an. Sie spricht nicht über Chemie, Physik und Biologie, aus der ich auch bestehe. Viel tiefer spricht sie von einem Willen, nicht einfach einer gestaltlosen Urmacht oder einer dumpfen, unbewussten Allnatur. Ein ungeheurer Wille schafft mich, rufend, wie ich bin, freudig, dass ich bin. Dieser Wille ist Glück, unerhörte Seligkeit, gratis e con amore. Lässt sich das beweisen? Denken wir noch einmal an den Anfang zurück, aus dem wir so geheimnisvoll und unvorhersehbar plötzlich auftauchen. Wir kommen alle aus einer Nacht. Einer Nacht, in der wir uns nicht kennen, in der uns noch nicht einmal die Eltern kennen. Und wir werden gehen in eine Nacht, die dann Tod heißt. Das heißt auch in eine Zukunft, die für uns dunkel ist. Aber was uns zugesprochen wird, diese Nacht ist nicht finster. Wir sind vielmehr Gaben eines göttlichen Anfangs. Es ist die Nacht einer Bergung. Wir sind Kinder der Gnade. Schlafend wurden wir alle auf Flügeln über den Abgrund getragen, sagt noch einmal Hans Urs von Balthasar. Und zwar über den Abgrund nicht zu sein. Wenn wir erwachen, sind wir schon im Leben. Und wir beginnen uns an diesen wunderbaren Anfang zurückzutasten. Oder genauer gesagt, wir tasten uns ein Leben lang vorwärts. Auf den Augenblick zu, wo wir unseren Schöpfer wiedersehen. Und alles verstehen. Dann werdet ihr mit nichts mehr fragen, heißt es zuversichtlich im Evangelium. Wir werden die zusammenlaufenden und für uns unübersichtlichen Fäden unseres Daseins in einen Teppich verwoben sehen und endlich die Schönheit begreifen, die uns zugedacht war. Wie schön, wenn sich das Woher und Wohin immer mehr verdichtet. Wenn am Ende, statt in das schwarze Loch des Nichts abzustürzen, sich uns die andere Seite des Todes auftut. Ein Aufwachen, gerufen von ihm, zu ihm. Wir sind diesem Ruf schon einmal gefolgt, als er uns ins Leben rief. Psalm 16 sagt, wieder einen Satz, der in jedem Wort eigentlich ausgelegt werden müsste. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und einstens, wenn ich erwache, satt mich sehen an deiner Gestalt. Dann weiß ich, wer ich bin. Ich weiß es, weil ich es in deinem Antlitz lese. Dieses Sattwerden geht sogar über den Tod hinaus. Im Kern des Christentums steckt ein überaus kühner Gedanke. Es gibt nicht eine Rotation von Wiedergeburt und Wiedertod oder einem Erlöschen im Nichts. Es gibt auch nicht nur eine Seele nach dem Tod, wie bei vielen Religionen, irgendetwas überlebt. Nein, das Kühne heißt, es wird ein unendlich erfülltes Leben im eigenen Leib geben. Leib, Leben, Liebe gehören zusammen. Hildegard von Bingen hat sogar gesagt, und sie stützt sich dabei auf viele andere Vordenker, wir werden auch als Mann und Frau auferstehen. Der eigene Leib ist männlich und weiblich. Und wir werden nicht in einem merkwürdigen Plastikleib oder neutralen Leib auferstehen. Nein, ich werde auferstehen. Wenn schon Christus an seinem Leibe seine Wunden behielt, seine Todeswunde an seinem Herzen, werden auch wir wirklich in ganz großer Genauigkeit unseren eigenen Leib erhalten. Natürlich in einer Verklärung, von der wir heute wenig wissen. Aber Leib, Leben, Liebe, sie gehören wirklich zusammen. Fleisch ist der Angelpunkt. Caro, cardo, sagen die frühen Kirchenväter. Caro, das Fleisch und cardo der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Keine andere Religion sagt diese Sätze. Und der auferstandene Christus ist kein Gespenst. Auch nach der Auferstehung wird am See gegessen, wie vorher, Johannes 21. Er ist es wirklich, leibhaftig, noch einmal, auch mit den Wunden. Und wir werden leibhaftig sein. Wohin gehen wir, fragte der Dichter Novalis, der im nächsten Jahr 250. Geburtstag hat. Er antwortete selbst, immer nach Hause. Tatsächlich, Leben ist eine Bewegung. Immer lebendiger werden. Noch einmal, ein letztes Mal Augustinus. Er nennt es videntem videre, den ansehen, der mich immer schon ansieht. Freude haben an sich selbst, weil er mich schön findet. Dann muss ich nicht an mir herumschnitzen bis zur Selbstzerstörung. Entdecken wir uns als Gabe eines großen Gebers. Bauen wir nicht im Sandkasten an einem kleinen Ich. Lassen wir uns von ihm ins Freie mitnehmen. Vertrauen wir seinem Entwurf. Wir sind mehr als wir selbst. Ich danke für Ihr Zuhören und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Falkowitz. Das war jetzt sehr klar, sehr eindringlich, sehr eindrücklich. Also es bewegt mich sehr, wie Sie diese Verheißung jetzt an den Schluss gesetzt haben, dass wir immer lebendiger werden auf dem Weg zu uns selbst. Wenn wir diese Suche nach unserem eigenen Selbst ernst nehmen, wenn wir ernsthaft schauen, wo und in wem die Wurzel ist. Sie haben uns jetzt wirklich einen sehr großen Horizont aufgespannt. Sie haben viele Denker zu Wort kommen lassen. Sie haben uns an vieles aus unserer Geschichte und Kulturgeschichte erinnert. Sie haben es uns vor Augen geführt, um diese schwierige Auseinandersetzung zu illustrieren, die notwendigerweise oder sehr oft zumindest verbunden ist mit der Suche nach unserer eigenen Identität. Und es sind eben auch schon Fragen dazu eingetroffen. Ich fange einfach mal mit der ersten an, die sich auch auf den Anfang Ihres Vortrags bezieht, nämlich die Märchen, die Sie erwähnt haben. Sie haben von der Königlichkeit des Menschen gesprochen, die sich in seinem Inneren findet. Wenn man mal hinter die Fassade schaut, wenn ich so sagen darf, wir tragen eben manchmal diesen Pelzmantel im bildlichen Sinne. Das heißt, wir sind beladen mit Schwierigkeiten, mit Verzweiflung, mit Hoffnungslosigkeit, manchmal mit Traurigkeit. Aber was ist dieses Königliche in uns, was doch erhalten bleibt hinter diesem oder unter diesem Mantel aus anderen Eindrücken, unter denen, denen wir unterliegen?
Die Frage haben Sie mir jetzt übermittelt, ne? Also das wird jetzt von Ihnen gestellt, ja. Die Märchen haben ja eine Aussage, die wir nicht immer ganz schnell übersetzen können. Zunächst mal verstehen wir sehr klar, worum es geht. Der Einwand, der dagegen kommen kann, heißt dann aber immer, ja, das ist eben ein Märchen. Das stimmt nicht so. Ich möchte eigentlich mal dagegen halten, nämlich genau in dem Sinne, dass wir quer durch die Kulturen, das geht, wir können das Märchen nehmen aus China, wir können also bis zu den nordischen Sagen gehen, im Grunde genommen in all diesen Erzählungen etwas steckt. Und zwar immer, ich möchte das nochmal in das Wort gleichen, Wort kleiden, ein Findling aus hohem Hause. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass wir im Laufe der Überlegungen zweimal von dem Dunkel gesprochen haben. Wir wissen gar nicht, woher wir kommen und wir gehen auch in ein Dunkel, wir nennen es den Tod, wir wissen auch gar nicht, wohin wir gehen. Dieses Dunkel kann als bedrohlich empfunden werden, aber das Märchen, das wir nun mal in dieser großen, schönen Deutung finden, meint wohl, dass dieses Dunkel etwas ist, das sich im Laufe unseres Lebens dann auch tatsächlich aufhält. Das heißt, je größer wir werden, wir entdecken dann auch plötzlich eben, wir haben ein Seidenkleid, wir haben eine Goldkette, wir haben verschiedene Kennzeichen einer Herkunft, die wir immer noch nicht genau kennen, aber etwas begleitet uns. Es begleitet uns auch ein Segen. Der Einwand kann jetzt wieder heißen, ja, wir merken das nicht. Es gibt verpfuschte Leben, im eigenen Leben ist vieles nicht golden, die Seide mag zerschlissen werden, wir können an uns selber, oder es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo ich mir klein und mickrig und eigentlich eben gerade nicht königlich vorkomme. Selbstverständlich, hier gibt es eigentlich nur den Rat, und das ist mehr als Psychologie, auch in diesen Erfahrungen des Kleinen, des Niedrigen, des, ja, im Grunde ist vieles uns unangemessen, ja, oder wir selber entfalten einfach auch nicht oder können nicht mehr entfalten, was wir an Kraft haben. Darauf zu vertrauen, das ist jetzt ein Akt, das ist ein Akt. Darauf zu vertrauen, dass die Hand, die mich aus dem Dunkel geformt hat, die Hand, die mich ins Leben, ja, kann man auch sagen, stieß, ja, wir haben ja nicht danach gefragt, wir sind ins Leben gestoßen worden. Aber die Hand hat mir eben auch Kleider mitgegeben. Sie hat mir auch mitgegeben, immerhin, dass ich bis jetzt gelebt habe, sich zu beschweren, dass man immer zu wenig bekommen habe, vielleicht zu wenig Liebe, zu wenig Anerkennung, den richtigen Partner nicht gefunden habe und so weiter. Wir können jetzt alle Einwände machen. Könnte man doch immer auch wieder mit dem Vertrauen beantworten, ja, eine Erfahrung, zu wenig zu bekommen, auch zu wenig sich selber entfaltet zu haben, Komma aber, und aber heißt im Vertrauen, und doch bin ich bis hierher gekommen und doch weiß ich, dass das, was mich, oder ich sage das mal allgemeiner, dass der, der mich geschaffen hat, mich bisher ausgestattet hat, doch mit einer Kraft immerhin bisher mein Leben einigermaßen zu leben. Und in diesem Sinne glaube ich, gehört in die Lebensbewältigung, gerade dann, wenn es ganz, ganz heftig wird, eine Form der Übergabe, zunächst einfach nochmal, eine Form der Übergabe an die Kraft, die mich ins Leben gesetzt hat. Das waren ja nicht meine Eltern. Meine Eltern müssen mich ja, natürlich, sie haben mich gezeugt, sie haben mich aufgezogen, sie haben mich ernährt, aber auch meine Eltern kannten mich ja nicht. Das heißt, in dem Sinne haben sie mich nicht gemacht. Sie müssen mich ein Leben lang ja auch kennenlernen, manchmal ziemlich anstrengend. Aber doch gibt es mich. Und dieses und doch hat mich jemand gewollt. Und doch hat mich jemand offensichtlich doch so ausgestattet, dass ich mein Leben leben kann. Ich würde sagen, gerade in Erfahrungen einer tiefen Niedergeschlagenheit kann das helfen zu sagen, ich vertraue, auch wenn ich das Gesicht dessen nicht kenne. Aber er hat mich ins Leben gesetzt. Ich vertraue. Er hat mir das Leben gegeben. Er wird es mir weiter wahren. Er wird mich weiterführen. In diesem Sinne läuft oder geht mit uns die Goldkette, das Seidenhemd, das Mondkleid, das Sonnenkleid. Ich weiß, dass man oft gegen die eigene Niedergeschlagenheit ansprechen muss. Aber gut, ich will auch sagen, dass ich diese Gedanken auch in Phasen der eigenen Ausgesetztheit gedacht habe. Und es kommt tatsächlich eine Art Echo zurück. Vielen Dank. Ich wiederhole mich, deswegen will ich jetzt nicht noch mehr sagen dazu.
Danke. Es schließen sich zwei Fragen an, die in gewisser Weise zusammengehören. Ich lese die einfach mal vor. Welche Hinweise geben Sie Menschen, die sich nicht als Gabe eines Gebers verstehen können? Welche Hinweise aus Ihrem alltäglichen Leben? Die zweite Frage: Wie kann man Freunden oder Angehörigen, die keinen Zugang zum Glauben haben, näher bringen, dass wir Gabe eines großen Gebers sind, wenn sie die Erfahrung noch nie gemacht haben? Ist es nicht auch eine Gnade, das so erleben zu dürfen?
Ja, zur ersten Frage. Danke vielmals. Sehr klug gefragt. Hinweise im Alltag. Die gibt es in dem Sinne, ich will mal so anfangen, ich muss ein klein wenig überlegen. Vielleicht kennen einige von Ihnen jedenfalls die mit dem Gebet der Kirche vertraut sind. Ich weiß, dass auch andere dabei sind, macht nichts. Ich möchte einfach ein sehr schönes Zitat zitieren. Es gibt ein Gebet zum Heiligen Geist, das heißt, erschließe mir der Sinne Licht. Es wird immer wieder anders übersetzt, aber das ist eine Übersetzung. Erschließe mir der Sinne Licht. Das heißt, es hat etwas in unserem Leben, eine Möglichkeit, sich nach außen zu richten. Das haben wir meistens über die Sinne wahrgenommen. Man kann auch denken, man kann sich auch mit anderen, also so in geistiger Form, an die Außenwelt wenden. Aber das Licht, das wir eigentlich erhalten, läuft zunächst mal über die Sinne. Die Sinne haben ja im Deutschen den wunderbaren Zusammenhang mit dem Sinn. Also Sinnlichkeit und Sinn hängen ganz tief zusammen. Wenn wir erfahren wollen, was der Sinn des Lebens ist, müssen wir eigentlich in diesem Zusammenhang nur die Augen aufmachen, Ohren aufmachen. Also Sinnlichkeit nochmal ist im Grunde genommen, wie das Mittelalter einmal gesagt hat, sind die fünf Tore in die Wirklichkeit. Fünf Tore. Wir haben fünf Sinne, fünf Tore. Und diese fünf Tore zeigen uns etwas, was wir nicht gemacht haben. Und eine der Erfahrungen, die wir immer machen können, ist am Morgen aufzuwachen, ich sage es jetzt mal sehr schlicht, wieder zu leben. Manchmal erhebt man sich mühsam aus dem Bett, also wirklich alles zugestanden. Aber es kommt ein Moment, da bin ich aufgestanden, da bin ich wieder frisch. Also in dem Gedanken steckt nun, es strömt mir eine Kraft zu. Ich weiß wiederum nicht, woher. Die kommt nicht aus dem Kaffee, die kommt ja nicht aus dem, was ich jetzt esse, sondern etwas, jedenfalls in den guten Zeiten, beginnt mich wieder ins Leben zurückzusetzen, nach dem Schlaf. Und so geht es durch den Tag hindurch. Es begegnet mir manches Unangenehme, aber es begegnet mir auch sinnlich gesehen viel Schönheit. Ich habe vorhin Simone Weil genannt. Simone Weil fuhr mit einem Vorortzug aus Paris hinaus. Sie ist die große Philosophin, die ich jetzt nicht weiter vorstelle. Ich schätze sie sehr. Simone Weil sagt, sie sei in dem Vorortzug, es war ein stinkendes Abteil, es war ein trüber Tag, vielleicht war es auch November, und sie schaut aus dem Fenster und sie sieht einen Hügelzug und bricht in Tränen aus wegen der Schönheit, die sie gesehen hat. Ja, also natürlich kann man sagen, wir haben auch verklebte Augen, es gibt auch Menschen, die außer aufs Handy schon nichts mehr hinschauen. Aber in dem Sinne, glaube ich, sind die Sinne der erste Zugang zum Sinn, wirklich zum Sinn unseres Daseins. Vieles spricht mit uns. Vieles fällt uns geradezu an. Ich habe vorhin von der Schönheit gesprochen. Die ist ein derartiger Zug nach oben. Sie haben mir bei der Vorstellung erwähnt, dass ich in Dresden unterrichtet habe. Und ich habe dort natürlich noch den teilweise sozialistischen Bau der Universitäten kennengelernt. Also diese wirklich nicht sehr schönen Hörsäle etc. Und ich habe mit meinen Studenten mal darüber gesprochen, was bedeutet es, in einem Saal lehren zu müssen, der nach Asbest riecht und auch mit Asbest ausgestattet ist, wo die Decke relativ niedrig ist, wo man nach 2 Stunden Luftprobleme bekommt, wenn man nicht lüften kann. Und was bedeutet es? einem schönen Saal zu reden. Das heißt, aus einem sozusagen in einem Raum, den ich ja in seiner Größe auch gar nicht notwendig brauche, aber ein schöner Raum, der mich unmittelbar auch nach oben zieht und wo ich weiß, dass ich hier nicht sofort auf das Allernötigste nur eingeschränkt bin in meinem Atmen müssen und erklären müssen. Und wie überhaupt Schönheit uns aus dieser, ja, aus dieser Niedergedrücktheit hochzieht. Deswegen Hinweise. Ich rate einmal dazu, erstmal die Sinne einzusetzen, womöglich bitte ohne virtuelle Welt, also nicht immer nur über die technischen Hinweise oder Sichtbarkeiten, sondern in die wirkliche Welt zu schauen. Und zum Zweiten bitte schönes Suchen, das Zuhause schön gestalten, bitte. Das geht, das muss sein. Ich kannte einen, ja, oder ich kenne einen Mann, der hoher Militär war. Gut, okay, darum geht es jetzt nicht. Aber gesagt, die Ordnung des Daseins fängt damit an, dass man morgens sein Bett macht. Und das stimmt. Es muss auch nicht schön sein, aber es beginnt mit einer Form von Ordnung. Und das sind Hinweise. Wir müssen uns von außen auch stärken. Die Spannung von außen nach innen ist ganz wichtig. Und Schönheit ist zunächst mal auch ein Außen- und Oben-Moment. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu billig klingt, aber ich glaube schon. Augustinus hat ein Buch geschrieben über Schönheit, die über Ordnung läuft und Ordnung, die über Schönheit geht. Wir können uns auch ziehen. Im Erziehen steckt das Wort ziehen. Wir müssen uns ziehen lassen. Ja? Wenn ich natürlich unentwegt zumache dann oder Sinn meines Daseins in mir selber suche, ist es relativ schwierig. Er kommt uns auch entgegen. Gut. Zugang zu religiösen Aussagen mit Menschen, die nicht daran glauben, geht nicht schnell. Ich erinnere einmal an das Wort vom Vorhof der Heiden. Hat übrigens Papst Benedikt mehrfach benutzt, auch in Assisi. Vorhof der Heiden, den gibt es im Tempel in Jerusalem und zwar für die Griechen oder andere Völkerschaften, die keine Juden waren, aber sich doch für den einen Gott der Griechen interessierten. Israel hatte auch eine Anziehungskraft für die Heiden, ganz zweifellos. Da sie aber jetzt natürlich nicht eingewiesen waren und auch nicht nur rein stolpern konnten und sich dann da drin fremd umsahen, hat man einen Vorhof geschaffen. Bis dahin durften sie kommen, dann wurden sie belehrt. Und darum geht es jetzt. Wir können einen Vorhof bauen. Und ich spreche jetzt nicht nur für die, die das ja berufsmäßig tun. Das tun die Lehrer, das tun die Priester, das tun die Mütter und Väter für ihre Kinder. Was tut man, wenn man mit Kollegen zu tun hat? Es geht darum, und den Vorhof kann man öffnen, indem man absichtslos spricht. Das Wort absichtslos ist merkwürdig. Im religiösen Reden sind wir sehr empfindlich. Wir merken relativ schnell, wenn uns jemand irgendwo hineinreden will. Und noch mehr und noch schneller merken es Menschen, die normalerweise nicht eine religiöse Sprache üben. Und absichtslos bedeutet jetzt eine Rede lernen, kann man auch üben, von Erfahrungen zu berichten, von einer eigenen Freude zu sprechen, auch von einem eigenen Leid, allerdings in der Weise, dass man es überwunden hat. Also nicht den eigenen Kleinkram auspacken, das meine ich gar nicht, sondern von einer Erfahrung zu sprechen, wie man ein Hindernis überwunden hat, indem man etwas erlebt, was man dann auch beschreiben kann. Eine Hilfe von außen, von oben, ein Wort. Es kann auch ein Psalmvers sein. Die sind so unglaublich kraftvoll. Und wenn man das nicht pädagogisch ausspricht, sondern als etwas, an dem sich das eigene Leben entzündet hat, wenn man einmal aus der Tiefe gerufen hat und hat eine Antwort bekommen. Man kann das Menschen sagen, die selbst in einer großen Krise stecken und die hören ja gut zu. Und da sollte man nicht viel entschuldigend reden und viele Konjunktive machen, sondern tatsächlich sagen, mir ist geholfen worden und ich weiß, dass es Hilfe gibt. Sie hat einen Namen. Ich kann dir ein Gebet geben, in dem der Name angerufen wird. Und ich weiß, dass das so ist. Ja? also aus der eigenen Überzeugung heraus in solche Krisen hineinsprechen. Der andere ist verwundet und hört dann auch anders zu. Und in diesem Sinne, glaube ich, kann man, ohne aufdringlich zu werden, doch mit einer bestimmten Sicherheit kommen und gleichzeitig auch nicht einfach nur besser wissen, das geht gar nicht. Aber die Sicherheit, denke ich, die der Heilige Geist auch in diesem Augenblick verleiht, darauf würde ich auch bauen. Man kann Menschen in ihrem Leid treffen, man kann sie in ihrer Krise treffen, man kann sie in ihrer, auch in ihrem Glück, auch da ist man empfänglich. Und wenn sich das anbietet, glaube ich, kann man in diese offenen Stellen hineinsprechen. Nochmal, absichtslos, gerne, freudig, zustimmend, tröstend. Ja, danke so viel.
Danke. Die nächste Frage greift nochmal das Thema der Schönheit auf und wendet das aber ein bisschen in eine andere Richtung. Sie haben beschrieben, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das sich der Tatsache bewusst ist, dass es schwach, verwundbar und sterblich ist. Und das sei verbunden mit der Angst, dass sich irgendwann rausstellen kann, dass unsere Person oder ein Nichts ist oder zufällige, einfache Materie und eben nicht jemand. Und das, die Frage ist, was ermöglicht dem Menschen, sich nicht dieser Angst auszuliefern? Sie hatten eben auch gesagt, dass in der Frage nach unserem Ich eine Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Schönheit, nach Wertschätzung, nach Vertrauen mitschwingt. Hat diese Sehnsucht, also diese innere Dynamik, die ich in mir vorfinde, die ich auch, die ich unterstützen könnte, die ich pflegen könnte, mit der Überwindung der Angst zu tun? Und wie könnte das gehen?
Danke, ja. Sie haben gut zugehört. Die Frage sitzt sehr gut. Wir überlegen nochmal den Punkt, der am Anfang war. Wir haben ja nur deswegen das Problem mit uns. Also eine Kuh hat es nicht, wir kennen überhaupt kein Wesen, das so fragt wie wir. Ne? Die haben es anscheinend alle einfacher. Aber wir wissen doch zugleich, dass damit ein Stein, ein Baum, ein Tier natürlich nicht in diese Freiheit, und zwar die schöne Freiheit, also die Freiheit auch, sich mit sich zu beschäftigen, kommt. Sie sind eben geprägt, aber wir sind geprägt und haben zugleich noch einmal eine Möglichkeit, uns zu bestätigen. Wir können auch wachsen, wir können uns entfalten, wir können auf eine Liebe zugehen. Das ist für einen Stein unvorstellbar. Nun gut, wir bezahlen das. Worüber ich nicht gesprochen habe, das kommt in diesen Fragen aber zum Ausdruck. Die Dunkelheit, die ja nicht nur die Gute ist, aus der wir gerufen worden sind, sondern auch die Finsternis, die in uns ist, also genau das Verstellte, das nicht gelungene. Die Genesis 3, also das dritte Kapitel unseres großen Anfangsbuches, des Anfangs in unserem großen Buch, beschreibt ja genau dieses Abfallen. Ja? Das habe ich nicht ausgespart, ich habe es schon angedeutet, aber wir haben damit natürlich auch einen Bereich erreicht, der sehr schwer zu deuten ist. Aber gut, die Grundspannung nochmal, Angst, weil wir selbstverständlich das Leben nicht bestehen. Wir haben in der Art und Weise, wie wir geboren sind, eine mitlaufende Schwäche nicht nur. Wir können auch nur überleben, wenn andere für uns sorgen. Also wir haben auch die Schwäche in der Art und Weise eines angelegten Abrutschens. Ich nenne mal das, was wir normalerweise mit Erbsünde bezeichnen, was ein schwieriges Wort ist. Ich benenne das einfach mit Irritation. Früher oder später in unserem Dasein rutschen wir auch in Schuld. Die wirkt wieder zurück auf unser Selbstverständnis. Die macht uns selber leiden. Sie macht vor allem auch andere leiden. Also das Knäuel, in dem wir die Grundausstattung unseres Seidenhemdes, unserer Goldkette verdecken. Wir antworten mit Angst. Angst ist die Antwort auf eine Auslieferung ans mögliche Nichts, ohne Zweifel. Das Nichts geht voraus, sonst würden wir davor nicht Angst haben. Und deswegen gibt es ja auch Religionen, die eigentlich einen Trost darin sehen, dass wir aus dieser Verworrenheit dann endgültig wieder in eine Form von Auflösung zurückkommen, dann hört wenigstens dieses bange Fragen auf. Wir können aber dagegen halten. Also so sehr wir auf der einen Seite unsere Nichtigkeit spüren, spüren wir doch genauso, und das ist jetzt auch eine Selbstbeschreibung, eine Selbstwahrnehmung. Wir spüren doch ganz genauso auf der anderen Seite eine wirkliche Sehnsucht. Das Wort kam ja auch in der Frage. Eine Sehnsucht, in gewissem Sinne anders zu werden. Anders heißt ja nicht völlig anders, sondern heißt nur anders, nämlich endlich mal das zu entbinden, was ich ahne, was in mir schlummert. Die Sehnsucht, besser zu werden. Wir können das völlig alltäglich betrachten. Warum schauen sich so viele Menschen, wir auch ab und zu, Filme an, in denen es im Grunde dann wieder gut ausgeht? Ja? Also wir schauen uns gerne solche Aschenputtel-Probleme an. Ja? Man schläft in der Asche, man liegt in der Asche, man ist verworfen, man hat überhaupt nicht mehr ein und aus, und am Schluss bekommt man den Königssohn. Das ist ein so einfaches Strickmuster. Das kann also runtergenudelt werden auf die allereinfachsten, ja, Schmachtfetzen im Kino. Und trotzdem sind das die ganz großen Erfolgsstories. Ich meine jetzt nicht vom Niveau her, natürlich kann man sich was anderes auch erwarten. Aber diese Vorstellung und dieses innere Ansprechen auf den Gedanken, dass etwas in uns noch unentbunden ist und eigentlich ans Licht will. Und das Licht ist nicht das Nichts. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die kann man schlechthin wachrufen. Die kann man wachrufen. Kinder haben die sofort. Kinder sprechen auf solche Gedanken, genau wie auf die Märchen, ja, sofort an. Aber auch wir sprechen darauf an. Und ich will noch eine persönliche Position einmal deutlich machen. Sie sehen, ich bin mittlerweile eine alte Dame. Früher dachte ich immer, ich werde nie alt, das werde ich jetzt aber. Und je älter ich werde, desto weniger kümmert mich eigentlich erstaunlicherweise mein Aussehen. Ja, das ist früher viel wichtiger gewesen, wie man da auftritt und gut aussieht und ich weiß nicht was alles, ja. Es treten so viele Dinge zurück, und das ist auch etwas, was sich im Lauf des Lebens zeigt. Vieles, was wichtig ist, wird unwichtiger. Und jetzt sage ich etwas, was ich eigentlich nur jetzt sage. Ich glaube, dass ich die Angst langsam verliere. Vielleicht muss man dazu einfach auch lange gelebt haben, um wirklich zu wissen, dass es die Hand gibt, die einen trägt. Ich weiß noch nicht, ich gehe auch auf ein Dunkel zu, zweifellos, weiß noch nicht, wie es mir da geht. Aber ich habe weniger Angst als früher. Ich möchte das eigentlich zum Trost sagen. Es wächst etwas mit. Es wächst Erfahrung mit, es wächst Zuversicht mit und es wächst etwas mit, was auch gegen die Angst arbeitet. Das möchte ich doch einmal so in die Runde werfen.
Danke. Es sind jetzt nochmal zwei Fragen, die eng zusammengehören und die aus meiner Sicht auch sich ganz eng anschließen an das, was Sie zum Schluss gesagt haben. Sie hatten als erstes Missverständnis vom Ich-Sein den Ego-Trip beschrieben, der in die Einsamkeit führen kann. Und Sie haben den Ego-Trip als Selbstgehörigkeit bezeichnet. Haben auch gesagt, also da spielt das Wort Hören eine Rolle, da steckt da drin. Ein anderes Wort, bei dem das Hören anklingt, ist die Zugehörigkeit. Ist die Zugehörigkeit die Alternative zum Ego-Trip? Und wie kann ich feststellen, welche Zugehörigkeit mir gut tut, damit ich reifen kann? Und eine zweite Frage wird ganz prägnant dazu formuliert. Wie erklären Sie den Satz vom heiligen Bruder Klaus? Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
Ja, das sind lauter geballte Ladungen. Ich hoffe, dass ich das schön hinbringe. Also, oder jedenfalls, dass sich die Sache dann auch klärt. Der Ego-Trip. Also den Ego-Trip, glaube ich, verstehen wir gut. Das brauchen wir nicht deutlicher erklären. Als ich zu Beginn meines Studiums mich mit dem Thema Tugend beschäftigen musste in der Philosophie, kam mir eine klassische Übersetzung und ich fand sie ganz hervorragend und heute finde ich sie ziemlich falsch. Aber ich möchte es nochmal wiederholen. Wir haben eine Zeit lang, auch wir Kommilitonen unter uns, das Thema Tugend mit Selbstverwirklichung übersetzt. Also wenn ich tauge, wenn ich tüchtig bin, das ist ja alles Tugend, dann ist das sowas wie Selbstgehörigkeit. Das ist nicht ganz falsch. Es ist auch Selbstverwirklichung. Das heißt, ich entfalte die Kraft tatsächlich für mein Leben. Aber falsch wird es da, wo in einer viel zu frühen Beschränkung auf mich selber vieles abgewehrt wird. Selbstverständlich sind wir in der Abwehr von Unguten und Ungehörigen und vor allem übrigens auch von deutlich Falschem und Lügnerischem. Also dazu gehört dann auch immer die Frage, wer passt überhaupt zu mir, wen muss ich überhaupt abwehren, also wen lasse ich an mich heran. Das Problem der Selbstverwirklichung damals war, ist es auch noch heute, dass man aus einem überbeschäftigten Leben, sei das durch den Beruf überbeschäftigt oder auch durch Familie zu stark eingebunden, das Empfinden hat, selber gar nicht zu leben. Der Chef gibt mir vor, was ich zu tun habe, die Familie gibt mir vor, die Kinder geben mir vor und so fort. Und die Abwehr setzt dann so ein, dass man sich die freie Stunde sucht, wünscht, wählt. Und es ist nicht selten eine Erfahrung, dass man in dieser sogenannten freien Stunde dann auch noch nicht ganz genau weiß, was man eigentlich tun soll. Also ob man immer schon weiß, was man täte, wenn man jetzt einfach mal in die Freiheit entlassen würde. Das ist jetzt eine abstrakte Frage. Konkret heißt sie, wenn ich in einem mir zuströmenden Leben, ich nehme auch durchaus nochmal das Überbordende, das eigentlich Überanstrengende, versuche mir einen Freiraum zu schaufeln und dabei aber auch andere beschädige. Also sozusagen so eine Art Gral, ja, so eine Art ja, auch Haus um mich baue und die anderen abwehre. Irgendwo wird sich dann die Beziehung zu den anderen auch lockern müssen, ganz eindeutig. Ich werde mich vorenthalten. Es kann auch so sein, dass ich die anderen dann so weit auf mich zulasse, als ich sie wieder brauche. Aber aus dem eigentlich lebendigen Austausch wird dann so ein berechneter Austausch. Ich mache mal ein Beispiel. Entschuldige mich schon vorher, es geht um eine Mutter und das ist natürlich mal schwer zu bestimmen. Die ist berufstätig, aber sie widmet sich ihrem Kind dann auch sehr entschieden und zwar immer so zwischen, weiß es nicht, sagen wir 17.15 Uhr und 18.45 Uhr. Und diese Zeit gehört ganz dem Kind. Das weiß auch das Kind, das ist dann natürlich auch schon sehr aufgeregt auf diese Zeit hin. Aber wenn es 18.45 Uhr ist, ist Schluss. Ja, da muss das Kind ins Bett und Schluss und fertig. Und sie meint, sie wäre sehr gut in dieser Weise. Ich bin da etwas im Zweifel, weil dieses sehr genaue, jetzt habe ich Zeit für dich. Und danach gerade nicht mehr und vorher auch schon gar nicht. Also du musst dich richtig in meinen Kanal einfädeln, damit ich dann gerade für dich da bin. Ich zweifle, dass Beziehung so gelingt. Also da muss auch noch ein Moment drin sein, überraschend kommen zu dürfen. Es kann auch das Moment drin sein, natürlich habe ich jetzt keine Zeit für dich, aber ich freue mich, wenn es wieder klappt oder so. Aber ich komme erst zum Punkt. Diese Selbstgehörigkeit hat eine berechnete Form oder neigt zu einer Form, sich Freiräume richtig zu schaufeln und im Grunde genommen eigentlich die eigentlichen Bedürfnisse so zu verwalten. Also sie hat so etwas Kühles, etwas so Abgestimmtes. Das wollte ich damit sagen. Zugehörigkeit, ein wunderbares Wort, dann höre ich dir zu. Ja? Dann kannst du auch kommen in der Zeit, wo ich eigentlich nicht für dich da bin, aber natürlich, wenn es wichtig ist, bin ich da. Also in dem Sinne, glaube ich, können wir unsere Zeit nicht so eintakten. Gerade das Moment des Taktes ist hier so irritierend. Und von daher ist die Möglichkeit des Zuhörens, ich glaube, dann eben schön, wenn ich den anderen wirklich in seiner Freude erwische, die er mir gerade einfach sagen will, auch in seinem Leid. Das mittendrin, also das, wo das Langweilige oder das nicht so Wichtige kommt, das kann ich natürlich schon abwehren. Aber ich kann nicht einfach nur Fächer meines Daseins aufmachen, eine Schublade, in die du jetzt reinpasst und später dann eben nicht mehr. Ich glaube, das ist eine ziemlich komische Vorstellung. Nimm mich mir, der heilige Klaus. Ich glaube, wir verstehen ziemlich ursprünglich, was damit gemeint ist. Ich unterstelle das mal. Wenn wir nochmal ausgehen, dass wir aus Spannungen kommen, denken Sie auch nochmal an das Wort von Edith Stein, dass das Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens eigentlich ziemlich unbefriedigend ist. Das Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens. Wir haben vorher schon von der Sehnsucht gesprochen. Wir haben auf der einen Seite ja die Sehnsucht, bei uns zu sein, aber auch die Sehnsucht, einem anderen zu gehören. Ja? Das ist diese Gegenspannung. Und der Augenblick, wo mich jemand aus mir herauslockt, wo ich den Schlag seines Herzens höre, das ist die Liebe. Und die Liebe ist die unglaubliche Erfahrung. Ich baue sie jetzt nochmal in ein Bild ein. Bei den Griechen hieß das bei sich sein die Stasis. Stasis ist das Stehen. Stasis ist heute noch im griechischen Alltag das Bushäuschen. Wenn ich da stehe, hält der Bus und ich darf einsteigen. Also Stasis ist die Stelle, wo ich abgeholt werde. Aber die Griechen kennen auch das Gegenbild und das heißt Ekstasis. Das ist 3 Meter neben dem Bushäuschen. Da beginnt die Wildnis. Da hält der Bus nicht mehr. Und wir sind auf beides angelegt. Das macht es. Wir wollen im Häuschen bleiben, aber wir wollen auch aus dem Häuschen kommen. Ja, und wie tun wir das? Die Liebe ist die wunderbarste Form. Jetzt sind wir beim heiligen Bruder Klaus. Es holt mich jemand ab. Ich bin in der Ekstasis. Ich werde mit hinausgezogen. Ich komme auch in etwas, was ich nicht kenne. Ich komme auch in die Wildnis. Ich komme auch in etwas, was mir noch nicht bekannt ist. Aber in einer wunderbaren Form begleitet mich der andere so und führt mich von dort aus wieder nach Hause. Ja? Genauer genommen, wir bauen ein gemeinsames Haus. Und so ist dieses hinausgezogen werden aus mir, Augustinus hat auch gesagt, jetzt fange ich an, jetzt, wo ich zu dir gehöre, jetzt fange ich an. Das heißt, jetzt entdecke ich in dir mich selber. Im Antlitz des anderen lesen wir, wer wir sind. Das ist es. Nehmen wir nochmal ein alltägliches Beispiel. Wir sind schlecht gelaunt, wir ziehen unser bestes Kleid an oder einen besten Anzug, eine neue Krawatte und versuchen uns also irgendwo so von außen aufzumöbeln. Dann trete ich vor den Spiegel, schaue mich an und wenn ich jetzt zu mir sage, ich sehe gut aus oder prachtvoll, ist ja immer noch die Frage, ob ich mir dann glaube oder habe ich mich selber angelogen. Aber wenn ich jetzt rausgehe und ein anderer bleibt stehen oder mein Mann schaut mich an und sagt, na, heute siehst du aber besonders gut aus. Das hat ja eine völlig andere Bedeutung, als wenn ich mir das sage. Deswegen stimmt es, nimm du mich mir und du gibst mich mir zurück. Der andere sagt mir, wer ich bin. Der andere sagt mir, wie schön ich bin. Und das ist dieses Hin und Her zwischen Gott und mir. Ja? Und das Wunderbare ist, ich darf das nochmal von der anderen Seite sagen, auch dann, wenn ich mir klein vorkomme, und das ist übrigens meistens der Fall, und ich rede jetzt nicht nur im Allgemeinen, ich meine das schon auch persönlich, also meistens sind wir ja nicht in der Lage, uns da wirklich großartig zu finden. Aber, das ist schon Glaube, du findest mich schön. Gott sieht an mir Seiten, die ich selber nicht sehe. Das Großartige wird sein, dass ich sie später auch mal sehe, aber jetzt noch nicht. Nun gut, aber jetzt bin ich eben in diesem, ein bisschen eingesponnen in meinem Kokon. Aber ein Auge ruht auf mir, ist ja doch schon eine so unglaublich wunderbare Zuversicht. Ein Auge ruht auf mir. Jemand findet mich schön. Ja, Sie merken, ich komme ja immer auf dieselben Gedanken zurück. Ich hoffe, Sie empfinden sie nicht als gesucht. Und wenn Sie es empfinden, nun gut. Aber danke nochmal für die Frage.
Ich habe von den Fragen her nicht den Eindruck, dass das Zurückkommen auf zentrale Punkte ein Problem wäre. Ganz im Gegenteil. Also es ist eine Vertiefung dieser zentralen Punkte, die uns wirklich weiterführt. Also jemand knüpft auch nochmal an das Augustinus-Zitat, was Sie gerade schon genannt haben, dieses jetzt fange ich an und schreibt, man könnte auch formulieren, da hat jemand den Mut, ich zu sagen, nicht weil er keine Probleme auf seinem Weg zum Finden der eigenen Identität erwartet, sondern weil er bereit ist, also nach der Wahrheit zu suchen, das auszusprechen, was er als Wahrheit entdeckt hat und auch Risiken einzugehen auf dem Weg der Reifung. Sie sagten, dass die Herausbildung der Identität eine lebenslange Aufgabe ist. Also woher kommt letzten Endes dieser Mut, die Risiken einzugeben, dieser Mut, ich zu sagen? Welche Voraussetzungen brauche ich dafür?
Ja, die erste und einfache Antwort heißt, das Leben selber schiebt mich. Ein Kind hat zunächst mal keinen Mut. Also wir fangen mal ganz von vorne an. Ein Kind hat nicht Mut, es ist einfach da. Und die Art, wie es lebt, wird ihm ja mitgegeben. Das heißt also die Fähigkeit, sich durchzusetzen, die Fähigkeit auch zu schreien, also nach Nahrung zu verlangen und so fort. Das Leben selber schiebt. Ja? Ich will hier einfach nochmal sagen, wir kommen ja auch aus einer Art von Begabtheit. Begabung jetzt einfach mal mit etwas, was uns auch Überleben lehrt. Das lernen wir nicht, das können wir. Wir haben auch eine bestimmte Form von Durchsetzung, sonst wären wir alle gar nicht da. Alle, die jetzt zuhören, gleichgültig wie alt sie sind, sie haben es bis hierher geschafft. Das ist eine große Mitgift. Und das beruht ja nicht nur auf Intelligenz oder auf besonderem Mut, sondern das Leben selber schiebt. Es zieht, es schiebt, es hemmt, aber es schiebt auch wieder. Das ist die erste Antwort. Bei zunehmend größeren Aufgaben. Ne? Das beginnt mit Schule, das beginnt dann mit den Freundschaften, wer passt zu mir. Sehr schwierig wird es dann bei der Partnersuche und ganz schwierig wird es, wenn man niemanden findet, aber gerne doch jemanden hätte. Das heißt, dann kommen natürlich solche großen Einschränkungen und da braucht man Mut, richtig. Das heißt, nicht aufzugeben in der Resignation. Es gibt heute eine Krankheitsdiagnose, die heißt Verbitterung. Die ist sehr schlimm. Verbitterung heißt, ich habe alles versucht, nichts hat geholfen und jetzt tue ich nichts mehr. Das ist jetzt ein Absturz nach innen, der ist wirklich krankheitlich, wird auch als Krankheit heute behandelt. Und zwar gerade im Sinne, jemand lässt alle Flügel hängen. Es mag x Anleitungen, es mag x Freunde geben, die ihn aufsuchen, die versuchen, ihn zu heben. Und das Ganze ist nicht mehr möglich, weil nach innen wirklich ein Absturz erfolgt ist. Ich rede jetzt nicht über diese Krankheit, die bräuchte eine eigene Bearbeitung. Ich rede aber über unsere kleinen Abfälle. Und in dieser Richtung kann ich nur sagen, und wieder weiß ich nicht, wer mir zuhört, ob sie das überhaupt annehmen, gibt es einen Schreien aus der Tiefe. Es gibt einen Schrei, der noch nicht mal jemanden direkt meint. Vielleicht glaubt man ja wirklich nicht an Gott oder vielleicht hat man den Glauben verloren. Aber es gibt eine Tiefe, die selber schon Schrei ist. Also so aufgeschlagen sein auf dem Boden des Daseins, dass man die Kraft nicht mehr hat, ist in mancher Hinsicht selber schon Schrei. Ich habe Simone Weil schon zitiert. Sie hat gesagt, sie hat sich einmal gefragt, warum werden unsere Gebete so wenig erhört? Und sie antwortet selber, weil wir um so wenig bitten. Wir bitten um dies und das und das ist alles nicht absolut wichtig. Aber sie fügt, und deswegen legt Gott es auch auf beiseite, aber dann sagt sie, aber der Augenblick, wo unser ganzes Wesen nur noch Schrei ist, nur noch Schrei. Diesen Schrei hört Gott. Das bedeutet, auch in einer Tiefe, wo wir eigentlich den Mut uns nur noch sehr mühsam zusammensuchen, ist etwas da, ist jemand da, der diese Mutlosigkeit hört. Es muss noch nicht einmal so sein, dass man es direkt in Worte fasst, aber auch hier werbe ich eigentlich um Vertrauen und werbe eigentlich auch um Zuspruch für jemanden, der in dieser Phase ist. Dieser letzte Schrei wird nochmal gehört. Und da hört noch ein Ohr zu, das in der Lage ist, uns neu in einen Mut zu führen. Ich will noch das Bild aufrufen, dass die großen Mythen haben. Unser Leben ist Wandern durch einen Wald. Wald ist immer das alte Bild für Widerstand, schon auch für Schönheit und für Bergung, aber auch für Widerstand. Hinter jedem Baum kann ein Drache lauern und so fort. Es wird auch Nacht, dann sieht man nichts mehr, die Tiere lauern und so fort. Aber in den Mythen ist es auch so, stehen bleiben hat gar keinen Sinn. Also stehen bleiben heißt eigentlich dort einschlafen und nicht mehr an das Ziel des Waldes kommen. Das heißt hinten heraustreten und dort wartet dann ein Schloss. So sind die großen Bilder. In diesem Sinne ist unser Weg eine Wanderung und ich sage jetzt nochmal, der Weg selbst zieht uns auch mit. Wir überwinden die ersten Strecken, wir haben hier und da schon ein Abenteuer bestanden, es wird ein nächstes kommen, aber im letzten zieht auch ein Ziel, ein Ankommen wollen. Und der Augenblick, wo wir einschlafen oder wo wir aufgeben, wo die Flügel nicht mehr tragen oder die Füße nicht mehr tragen, da gilt es einfach zu rufen. Es gilt wirklich zu schreien. Es gilt aus der eigenen Not einen Schrei zu machen. Vielleicht verspreche ich zu viel, aber es ist die ganz große Erfahrung vieler, vieler Menschen. Es ist die Erfahrung, die Offenbarung uns sagt, ein Ohr hört. Wir werden auch in unserer Mutlosigkeit nochmal mitgenommen. Bin ich ziemlich sicher. Ich bin, ja, es ist ein Vorzug, sozusagen alt zu werden, dass man dann langsam sicher wird. Und dass die Fäden unseres Daseins tatsächlich zu einem Teppich dann zusammengewoben werden. Also, solange wir den eigenen Mut nur ansprechen, ist das gut, solange wir ihn haben. Ja. Der Augenblick, wo wir ihn verlieren, ist er nicht verloren im eigentlichen Sinne. Es ist nicht alles verloren. Es ist eher so, dass dann in diese Leere, in dieses Ausgelaufensein von Kraft, ja, das Vertrauen hineinströmen soll, dass es noch eine Kraft gibt, die uns dann mitnimmt, wenn wir es nicht mehr schaffen. So, diese Richtung. Mhm.
Eine Frage, die sich daran anschließt. Dieses Vertrauen, führt das nicht zu einem weiteren Schritt, nämlich zu einem Anerkennen dieser Gegenwart, die mir da antwortet? Könnte man die Selbstannahme, die Sie im Titel Ihres Vortrags genannt haben, nicht auch gleichsetzen mit der Anerkennung der Gegenwart eines anderen in mir, in meinem Leben?
Auch das ist eine sehr kluge, wirklich eine kluge Bemerkung. Das Wort Anerkennen hat heute eine ganz große Konjunktur. Wir haben soziologische Beschreibungen, also jetzt eher von der Richtung der Humanwissenschaften her, wo es Krankheiten gibt, seelische Krankheiten, die durch den Mangel an Anerkennung entstehen. Es ist eigentlich jedem von uns geläufig, weil wir auch immer kleine Mängel an Anerkennung selbstverständlich haben. Also man schuftet, man arbeitet, man tut seinen Dienst und es ist alles selbstverständlich. Die anderen merken eigentlich nur, wenn es ausfällt. Das ist übrigens ganz besonders natürlich in der Familie der Fall, weil auch da die Aufgaben relativ verteilt sind. Aber natürlich, in der Regel fällt die meiste Arbeit nach wie vor, auch nachweislich, auf die Mutter, auf die Hausfrau. Möglicherweise hat sie noch einen Beruf, ja. Und Anerkennung heißt dann, sie tut das selbstverständlich und weil sie es eben tut, weil sie die Mutter ist, schenkt man ihr schon am Muttertag dann auch einen Strauß und an Weihnachten kriegt sie auch noch Pralinen. Also ich will es jetzt nicht läppisch machen. Aber das ist schon ein Tun, das ist ein sich verausgaben, das in seiner Tiefe in der Regel nicht wirklich gesehen wird. Das gilt auch für andere Dinge. Das gilt vielleicht auch für den Vater. Also ich will nicht so gerne so in diese einseitigen Betrachtungen kommen. Es gibt auch etwas am Vater, das nicht genügend anerkannt wird. Er stellt sein ganzes Gehalt, sein Tun, seinen Dienst ja in dem Leben seiner Kinder zur Verfügung. Das ist vielleicht weniger sichtbar als bei der Mutter, aber es ist da. Und im Nachhinein, glaube ich, kann ich das auch an meinen eigenen Eltern sehen. Habe ich meine Anerkennung eigentlich ausgedrückt? Schon immer wieder, ja, aber so im Tiefen merke ich das jetzt. Das hätte mehr sein können. Anerkennung ist eine wunderbare Steigerung von Erkennen. Ich weiß nicht, wie das im Italienischen sich übersetzen lässt, aber Erkennen heißt ja immer noch in einer bestimmten Distanz bleiben, etwas sehen, wahrnehmen. Anerkennen heißt es gutheißen, großartig, also mehr als Distanz. Dann habe ich bereits eine Beziehung darauf. Anerkennen heißt nun in unserem Thema, dass die Selbstbeziehung, also meine Selbstwahrnehmung, eigentlich auch nicht nur in der Distanz bleibt. Ich kann mich selber erkennen, selbstverständlich im Spiegel sehen, das kann ich kritisch tun. Kritisch heißt immer gegenüber. Da bin ich noch in der Krisis, da bin ich noch in der Unterscheidung. Eben. Da sitzt der Hut nicht recht, da stimmt die Taille nicht mehr, da habe ich die falschen Schuhe an und so. Also ich erkenne mich und meistens ist das Erkennen dann auch eher kritisch. In dem Augenblick, wo ich vom Erkennen zum Anerkennen komme, ist ein Umschlag. Da bin ich plötzlich in einer Würdigung. Und da komme ich raus aus dieser Kritik und da sehe ich mit denselben Augen, aber ich sehe plötzlich das andere. Und Anerkennen bedeutet, dass ich nun eine Zustimmung formuliere. Und jetzt danke für die Frage, sie ist wirklich wunderbar. In dem Augenblick, wo ich mir selber zustimme, stimme ich dem zu, der mich gemacht hat. Ich mache mich ja nicht. Es ist mir immer etwas rätselhaft, wie man so in der Selbsterfahrung sozusagen in einem reinen Agnostizismus stecken bleiben kann. So wie ich bin, habe ich mich nicht gemacht. Ich habe vieles hinzugetan, auch mein Wachstum habe ich mitbefördert, aber ich mache mich ja nicht mal wachsen. Alle meine Energien sind mir erstmal gegeben und von daher ist in der Anerkennung, wenn ich diese Gabe an mir sehe, im Grunde schon die Spiegelung des Gebers drin. Im Grunde habe ich in der Anerkennung schon die Würdigung. Ja, woher habe ich denn meine Kraft? Woher habe ich denn mein Wachstum? Woher habe ich denn meine ganze Wachstum meine ich jetzt auch im Sinne eines Reiferwerdens. Und von daher habe ich ja in der Spiegelung meiner Anerkennung auch schon den im Blick, der mich gemacht hat. Ich glaube wirklich, dass es nicht möglich ist, wenn ich auf mich als meine Gabe komme, und das irgendwann muss ich da drauf kommen, nicht auch auf den Geber zu kommen und den Geber mit anzuerkennen. Es gibt einen berühmten Insektenforscher, das will ich am Schluss dieser Bemerkung sagen. Er heißt Jean-Henri Fabre. Fabre geschrieben, Jean-Henri. Wunderbarer Mann. Ein großer Franzose, der das Leben der Insekten beschrieben hat, also so ungefähr wie Dante die Wanderung durch die Welt beschreibt. Also mit einer unglaublichen Fülle an Details. Und Fabre hat gesagt einmal in einer Unterhaltung, ich glaube nicht an Gott, ich sehe ihn. Das fand ich hinreißend. Also ich glaube nicht an ihn, ich sehe ihn. Ich brauche doch nur die Augen aufmachen. Ich sehe ihn in dieser winzigen und wimmelnden und großen Welt. Die haben sich alle nicht selber gemacht. Nichts hat sich selber gemacht. Ja, aber wir anerkennen den Geber in der Anerkennung unserer selbst.
Danke. Einige weitere Fragen beziehen sich auf das, was Sie über die aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft gesagt haben, insbesondere die Auffassung von Geschlechtlichkeit, die in der Gesellschaft aktuell so sichtbar wird. Angesprochen wird das Kind mit den 5 Eltern und dann auch die Zulassung des dritten Geschlechts im neuesten Personenstandsgesetz. Sie sagten, dass sich hier erstmals ein Gesetz auf die subjektive Empfindung eines Menschen vom eigenen Geschlecht stützt und sich nicht auf Tatsachen beruft. Anders gesagt, man erhebt das Gefühl über die Wirklichkeit. Frage zum einen, was ist der angemessene Platz des Gefühls bei der Suche nach der Identität? Und zum zweiten, was sind die Faktoren, die unsere aktuelle Zeit vulnerabel machen, verletzlich machen für eine solche Mentalität, die eben gerade nicht vom Geschenkcharakter des Lebens ausgeht.
Ja, ich wollte vorhin schon fragen, das ist eine echte Frage, rede ich zu lange? Also ich kann natürlich auch meine Fragen ein bisschen eindämmen. Wir haben noch knapp 15 Minuten, glaube ich, ne? Ja. Also ich versuche mal. Ich kann auch ein bisschen kürzer sein, versuche aber dann auch präzise zu sein.
Nee, ist schon okay. Ist okay.
Oh, gut. Also die 5 Eltern, die 3, das dritte Geschlecht. Wir kommen hier in ein empfindliches Thema und da will ich gerne differenziert antworten. Wir können über solche Fragen überhaupt nur reden, weil wir in einer medizinisch-technischen Welt leben, die uns verschiedene Veränderungen auch unseres Körpers erlaubt. Vor 3 Generationen wären diese Fragen absolut sinnlos gewesen. Ja? Das heißt, wir sind durch die naturwissenschaftlichen und auch medizinisch-technischen Möglichkeiten in der Lage, selbstverständlich Menschen zu zeugen. Worauf ich hinweisen will, dass wir nicht in der Lage sind, Eizellen zu machen und auch Samenzellen. Das heißt, auch am Beginn dieses künstlichen Befruchtens steht nach wie vor eine natürliche Vorgabe. Also letztlich sind auch im Labor erzeugte Kinder selbstverständlich aus den klassischen natürlichen Vorgaben hervorgegangen, ist überhaupt keine Frage. Aber die Technik, also diese technischen Möglichkeiten, scheinen uns nun auch dahin zu führen, jedenfalls in der Vorstellung, als könnten wir letzten Endes über unseren Körper verfügen. Philosophisch gesehen ist das ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, das werden wir nicht können. Selbst wenn wir transhumanistisch Menschen als Zwischending zwischen Roboter oder Maschine und Mensch bauen können, möglicherweise sind die Bauteile, die wir sozusagen aus unserer eigenen Genetik entnehmen, natürlich nicht von uns gemacht. Die Frage, ob wir das dürfen, will ich jetzt gar nicht anschneiden. Aber im Hintergrund steckt jetzt Folgendes, dass wir am Ende der Neuzeit, wo wir angekommen sind, auch am Ende dieses riesigen technischen Prozesses stehen, wo die Technik nicht nur die Natur verbessert, weiterentwickelt, sondern wo die Technik letzten Endes auf uns zugreift. Und das ist jetzt eine Frage. Das dritte Geschlecht, das will ich jetzt differenzieren, ist nicht neutral. Wir kennen eigentlich gar kein drittes Geschlecht im neutralen naturwissenschaftlichen Sinne. Ein Mensch hat entweder, ja, ein Mensch, also genetisch sind wir entweder ein XX oder XY, Chromosomenbauteil oder Bau, wobei wir heute Differenzierungen kennen. Es gibt auch XXY, chromosomale Anteile. Aber wo immer ein Y dabei ist, handelt es sich um einen Mann. Wir werden vielleicht noch tiefere Differenzierungen kennen, aber wir kennen keine dritte neutrale Position. Was wir aber kennen, das möchte ich gerne sagen, sind Menschen, die sich einem der beiden Geschlechter nicht zugehörig fühlen. Wir sind jetzt beim Thema Gefühl. Das hat ganz sicher eine Betrachtung, das hat sicher eine Selbsterfahrung in sich, die wir noch tiefer prüfen müssen. Wir kennen heute Menschen, die auch von Kind auf, ich persönlich kenne jemanden, sagen, sie sind eigentlich, es handelt sich um ein Mädchen, das sagt, es sei ein Junge. Das ist ihm nicht eingeredet worden von den Eltern, im Gegenteil. Wie das Kind dazu kommt, lässt sich nicht klären. Es ist auch nicht beeinflusst durch heutige Redensarten. Es ist Bestandteil einer bestimmten psychischen Entwicklung. Darüber kann ich jetzt medizinisch, auch psychologisch nicht viel sagen. Ich will nur sagen, dass wir hier am Anfang einer Beobachtung stehen, wie viele Menschen davon betroffen sind, wie viele ein solches Bild von sich selber haben, wissen wir noch nicht. Was aber nicht stimmt, dass sie ein drittes Geschlecht sind. Das stimmt nicht. Ein drittes Geschlecht gibt es nicht. Nochmal, der chromosomale Satz ist klar. Differenzierungen hin und her, das ist nicht das Problem. Wenn wir aber nun in der Gesellschaft ein drittes Geschlecht sozusagen amtlich machen, vollziehen wir einen Schritt, der rechtlich bedenklich ist. Denn wir vollziehen nun eine Anerkennung einer Gefühlsebene, die ab jetzt eine rechtliche Bedeutung hat. Das ist ein schwieriger Schritt. Gefühle sind etwas, was hochindividuell ist. Recht und Gesetz bedeutet aber eine Aufstellung einer Regel, die für alle gilt. Dazu gibt es Ausnahmen, immer alles in Ordnung. Aber trotzdem, die Regelung kann nicht auf Individualität ausgehen. Und in dem Punkt ist eine individuelle Wahrnehmung seiner selbst als irgendetwas, was sich naturwissenschaftlich gar nicht zeigt oder jedenfalls faktisch nicht zeigt, in der Tat ein bedenklicher Schritt. Ich vermute, dass wir in der Nachneuzeit, auf die wir uns zubewegen, und die ist noch was anderes als die Postmoderne, mehr solche Entwicklungen haben. Ich darf schon mein Bedenken äußern, ohne abzustreiten, dass, wie ich gerade gesagt habe, es Menschen gibt, die in dieser Selbstempfindung stehen. Das kann man nicht leugnen. Ich kann über die Gefühle anderer Menschen überhaupt nicht befinden. Trotzdem, glaube ich, ist es ein schwieriger Schritt, die Gefühlswelt als solche bereits als Faktizität anzuerkennen. Aus dem Grunde, weil sie keine Begrenzung hat. In dem Augenblick, wo wir Individuen in ihrer Gefühlswelt jeweils in eine eigene, sozusagen ihre eigene Kategorie, in ihrer eigenen Kategorie bestätigen, bekommen wir eine Fülle von Ausnahmen oder jedenfalls immer neue Kategorien von Gefühlswelten, die ja mit dieser einen Gefühlswelt nicht abgeschlossen sind. Ich erinnere mal daran, dass es im Internet angeblich 64 Geschlechter gibt, was natürlich, Entschuldigung, wirklich Blödsinn ist. Aber wenn wir über die Gefühligkeit gehen, könnten wir natürlich immer sagen, wir können jetzt 64 Geschlechter auch nochmal manifestieren. Wie weit ist aber, darauf geht die Frage, Gefühl nun auch Wirklichkeit? Das ist eine komplexe Frage, ich weiß nicht, ob ich die in der Schnelle hinbekomme. Mensch und Natur sind immer ein Zusammenspiel. Mensch und Wirklichkeit ist Zusammenspiel. Wir reagieren auf Wirklichkeit über die Sinne, das habe ich schon gesagt, das sind die 5 Öffnungen, mit denen wir von außen nach innen auch gespeist werden. Und wir antworten auch über die 5 Öffnungen nach außen. Und grundsätzlich sind wir ja Mitschaffende in der Natur, wir beeinflussen auch die Natur. Wir haben gar keine einfache Natur mehr, wir haben immer schon kultivierte Natur. Und wie weit wird hier Gefühl selber zur Kreativität? Man könnte es so sagen, Gefühl hat insofern seine, nicht nur seine Berechtigung, es ist ja auch da, hat insofern seine Konstruktivität, als es mit den Bausteinen des Wirklichen arbeitet. Der Augenblick aber, wenn es die Bausteine schon zu schaffen versucht, also wenn es einfach hin leugnet, wenn es einfach hin ausblendet, dass Wirklichkeit auch Widerstand heißt, Wirklichkeit auch etwas ist, was in einem ganz elementaren Sinne mir eine Regel vorgibt, auch tatsächlich etwas, an das ich stoße und das ich nicht wegdisputieren kann, dann glaube ich, ist das Gefühl in einer Übertreibung, die letzten Endes in eine Unwirklichkeit führt. Das heißt, dass mein eigenes individuelles Gefühl in der Regel auf eine Antwort schon stößt, und zwar eine strukturierte, geordnete und widerständige Antwort, die Wirklichkeit heißt. Und damit, darin spielt sich die Auseinandersetzung ab. Die kann fruchtbar sein. Der Augenblick aber, wo ich Wirklichkeit nun so leugne, dass ich mein eigenes Gefühl über die Wirklichkeit stelle, also wirklich über das, was nun in einem ganz elementaren Sinne heißt, nochmal, Geordnetheit, Widerstand, Regel, in diesem Augenblick provoziere ich natürlich auch einen Widerstand, der auf irgendeine Weise mal auf mich zurückschlägt. Mein Gefühl wird dann illusionistisch, mein Gefühl wird dann überdreht, überzogen, verzerrt, fantastisch. Ja? Das sind alles Krankheitssymptome, die wir natürlich auch kennen. Also Borderline-Probleme. Alle die Dinge, die wir nicht mehr abstimmen können mit unserem eigenen Dasein, sondern immer glauben, dass wir in einer Art von entweder Gefängnis leben, gegen dessen Mauern wir dauernd anrennen müssen, oder die umgekehrte Möglichkeit einer manischen, also einer hochfliegenden, alle Hindernisse eigentlich völlig nicht mehr sehenden Hochgestimmtheit, die letzten Endes in einen Absturz führt. Also Gefühl ist eine Äußerung unseres Daseins, mit der wir aber in einem guten Sinne vorsichtig umgehen müssen, weil wir sie immer wieder überprüfen müssen an dem, was sich uns entgegenstellt. Im Übrigen treffen wir mit unserem Gefühl auch auf die Gefühle anderer und da wird es ganz schwierig. Wenn zwei sich selber überschätzende Personen oder zwei sich selber als unbedingten Mittelpunkt ihrer Welt fühlende Personen aufeinandertreffen, dann kann das nur in eine ganz bestimmte, ja, große, große ja, Enttäuschung gehen. Enttäuschung, die Wirklichkeit enttäuscht uns. Das heißt, sie nimmt uns schon die Täuschungen, die wir haben. Das ist gut, es ist gut. Es ist gut, dass wir nicht mit uns allein sind. Es ist gut, dass es eine Welt gibt, auf die wir stoßen.
Vielen Dank. Die wohl letzte Frage, wenn ich sehe, wie weit die Uhrzeit fortgeschritten ist, ist eine, die sich jetzt praktisch auf das richtet, was es zu tun gibt. Jetzt setzt sie aus zwei Teilen zusammen. Was bedeuten Ihre Ausführungen für die Erziehung, Erziehungsaufgaben, in denen wir stehen? Und welche Verantwortung habe ich auch selber, wenn ich mich als Geschenk begreife, wenn ich mich in dieser Beziehung zu meinem Schöpfer sehe? Ist es meine Aufgabe, in mir selbst immer wieder das Bewusstsein der Gegenwart des Schenkenden, also Gottes, zu erwecken? Ja, also eine Aktivität.
Wunderbar, ich freue mich. Also die Fragen kommen so schön, sozusagen, kommen so schön und gerade. Also nochmal, Erziehung. Wunderbar. Darf ich die drei Spannungsbögen anbieten? Die sind der eigentliche Gegenstand der Erziehung. Also nochmal, wir bauen uns auf aus drei Spannungsbögen. Der erste war, wir wachsen von außen nach innen. Ja, der Spannungsbogen vom Wir zum Ich. Hier haben wir eine große Aufgabe. Wir sind zunächst mal ein älteres Wir. Also ich gehe davon aus, dass wir alle mindestens keine Kinder sind. Das heißt, die erste Aufgabe, die ich habe, einem anderen Ich etwas zuzusprechen. Nicht nur einfach am Leben zu erhalten, für Nahrung zu sorgen, für Wärme zu sorgen, also die klassischen Dinge, sondern ihm zuzusprechen. Nämlich, dass wir ihn lieben. Ich bin jetzt nochmal in der eigenen Familie. Man muss sich die ganze Menschheit lieben. Aber in der eigenen Familie, genau das, was wir Anerkennen nennen, das zuzuspiegeln. Freude an einem jüngeren Leben zu haben. Es zu stärken, es zu schützen, ihm Mut zuzusprechen. Ich bin jetzt in einer Phase, in der ich Studentinnen oder ja, eher übrigens weiblicher, also weibliche junge Nachwuchs, teilweise noch mit, ja, die mich fragen und die ich mit betreue, ist ein falscher Ausdruck, aber die ich mitziehe. Ja, und die Aufgabe ist ja einfach zu vermitteln, dass sie auf dem richtigen Wege sind oder wo der richtige Weg ist, zu vermitteln, mitzuziehen. Kenntnisse zu geben, aus einem bestimmten Abstand her Ratschläge zu geben. Nochmal, ein Wir bereitzustellen, in das die anderen hineinwachsen. Das Zweite, nochmal, ziehen. Ich spreche mal von der Spannung von innen nach oben. Es gibt übrigens auch eine nach unten, die habe ich nicht berührt, die ist die dämonische, die möchte ich auch jetzt gar nicht berühren. Aber die Spannung von innen nach oben. Genau das, was wir jetzt heute gemacht haben, zu sprechen von der Oben-Dimension unseres Daseins. Die ist nicht eingebildet. Religion ist nicht erfunden. Das ist einfach Käse. Religion ist die Sprache für das, was uns wirklich von unserem Dasein her nach oben zieht. Und das muss auch dargestellt werden. Hier gibt es verschiedene Antworten, weil wir hier unsicher sind. Aber eine Antwort, die wir auf jeden Fall auch vermitteln müssen: alles, was uns erhebt, alles, was uns am Leben hält, alles, was uns aus eben den Weglosigkeiten wieder bringt, wir müssen davon sprechen. Wir müssen davon sprechen, dass es Schönheit gibt. Es gibt Schönheit in der Kunst. Wir müssen die Augen öffnen für andere auch, für uns selber auch. Wir können sie ja nicht öffnen, wenn wir sie nicht offen haben. Wir müssen über Kunst sprechen. Wir müssen über Musik sprechen. Wir müssen über Schönheit sprechen. Unser Leben ist heute so verbaut und so durch die virtuelle Welt so auch so eingeschränkt. Also einfach mal davon reden, Augen öffnen, hinführen. Mit Kindern geht das leicht, mit Gleichaltrigen geht es auch noch. Aber wir sind auch verpflichtet, der mittleren Generation so etwas zuzusprechen. Und wenn wir uns schon darauf berufen, dass wir andere ziehen, dann möchte ich auch hinzufügen, wir sollten uns selber auch ziehen lassen. Ein Feuer zündet dann an, wenn es selber brennt. Das ist immer dieselbe Sache. Also wenn ich brenne, wenn ich verstanden habe, was Mozart ist, ja, wenn ich empfinde, was Mozart ist, wenn ich das einmal begriffen habe, dann kann ich über seine Klavierkonzerte auch reden, ohne dass ich ein Musiker bin. Ja? Wenn ich gehe mal zu Thomas Mann, einfach weil ich ihn wunderbar finde. wenn ich die große Josefs-Erzählung von ihm lese, Josef und seine Brüder, große Empfehlung, sie brauchen den ganzen Winter dazu, ja, dann gebe ich anderen etwas. Und das ist nicht unmittelbar religiös, aber es führt immer dahin, weil es immer in etwas Größeres hineinzieht. Wenn ich bei der zweiten Frage bin, also nochmal, diese drei Spannungen, Entschuldigung nochmal, wenn ich die drei Spannungen aufbaue, dann habe ich in allen drei Spannungen einfach die Möglichkeit, anderen zuzusprechen, was für mich selber wertvoll war. In der zweiten Spannung meine eigenen Hemmungen, wie ich sie überwunden habe, den Weg von mir zu mir. Von dem zu sprechen, wie es mir gelungen ist. Mich selber als Geschenk sehen, als Aufgabe, ja. Ja. Ich glaube, damit möchte ich jetzt auch enden. Dankbarkeit ist ein Ausdruck, diese Gabe anzuerkennen. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für das, was ich bin. Ich bin alles Mögliche nicht geworden. Ich habe alles Mögliche nicht geschafft. Ich habe viele Dinge verbaselt, wirklich. Ich rede jetzt auch nicht nur im allgemeinen Ego. Es gibt Dinge, die ich besser nicht getan hätte und so. Ja, aber ich bin dankbar. Ich bin ganz dankbar. Ich bin ganz dankbar. Ich weiß, dass der, der mich gemacht hat, mich gewollt hat. Er hat mich auch rausgezogen. Er hat mich auch durch den Wald geführt. Er hat mich aufgeweckt, als ich am Ende war. Große Dankbarkeit. Und das entschließt, darf ich das jetzt so zu Ende führen? Danken heißt immer auch denken. Ich liebe diesen Zusammenhang. In dem Augenblick, wo ich dankbar bin, denke ich an ganz, ganz viel. Das ist nicht verschwommen. Ich gehe diese einzelnen Positionen ab und das ist wunderbar. Und ich danke Ihnen jetzt für Ihr Mitdenken. Ganz viel Freude weiterhin an Ihrem Dasein.
Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Geil-Falkowitz. Also es war jetzt ein großer Reichtum, eine große Hilfe, eine große Öffnung. Ja, ich kann nicht anders, als Ihnen zu danken, dass Sie mit uns waren. Leider müssen wir jetzt zum Ende kommen. Also es würde sicherlich große Freude machen, das Gespräch fortzusetzen. Aber der Abend muss irgendwann zu Ende gehen und das soll jetzt so sein. Ich möchte Ihnen danken, aber ich möchte auch allen danken, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben. Dazu gehört das Dolmetscherteam Giovanni Tadini und Laura Traverso und das Technikteam mit Stefan Bieber, Basil Zörer, Franca Talavera und Christoph Horn. Allen nochmals sehr herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Der wird sich fortsetzen in der nächsten Woche, genauer gesagt am Donnerstag, den 25. November um 20 Uhr. Wenn die Journalistin Costanza Mediano über die Frage, wem möchte ich gehorchen, ich sprechen wird. Frau Mediano arbeitet in Rom, beispielsweise für Rai Vaticano und den Avenire. Zu dem Abend lade ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmals herzlich ein. Wir freuen uns, wenn Sie sich wieder zuschalten. Aufmerksam machen möchte ich Sie außerdem auf eine kürzlich von uns herausgegebene Publikation. Sie hat den Titel »Die Liebe, nach der wir uns sehnen« zur Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Und ist mit einem Vorwort von Kardinal Angelo Scola versehen. Das Buch bietet eine kurze und systematische Einführung in die Mittwochskatechesen über die menschliche Liebe, die Johannes Paul II. Gehalten hat. Und es enthält den Text in 5 Sprachen, Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Französisch, um der Internationalität unseres Zusammenlebens auch gerecht zu werden. Es ist über den Buchhandel oder direkt beim EOS Verlag zum Preis von 6,95 Euro zu beziehen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.begegnungverbindet.de. Zum Schluss wieder der Wunsch in eigener Sache. Wenn Ihnen der Abend gefallen hat und Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie das gerne durch eine Spende tun. Sie sehen die Bankverbindung, Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V., IBAN.de 54 7509 0300 0007 6635 10 bei der Liga Bank in Eichstätt. Und zu allerletzt nochmals sehr herzlichen Dank, eine gute Nacht und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.